Verehrte Zuschauer, herzlich willkommen bei Spirituelle Küchengeschichten mit Tim und Oliver.
Mit Tim und Oliver. Das erste Mal seit, ich weiß gar nicht wie langer Zeit, gefühlt haben wir ja, glaube ich, im Sommer oder Spätsommer mal hier nochmal an den Küchentisch gesessen, im letzten Jahr, wo Corona so ein bisschen runtergefahren war. Ist das richtig? Oder
rede ich mich noch? Nein, ich glaube, es war sogar nochmal später. Ich bin irgendwann mal, als es kalt war und richtig geregnet hat, standen wir hier draußen.
Leipziger Sommer, ne?
Nee, das war im Herbst, auf jeden Fall. Also irgendwann im Herbst, als es noch nicht ganz so schlimm war, als wir alle noch unter 35er Inzidenzen hatten und da war das alles noch entspannt. Mm. Und dann mit einem Schlag.
Bang.
Aber jetzt?
Jetzt sitzen wir beide wieder hier an meinem Tisch. In der Küche, wie sich das gehört, und haben den Tisch voll mit irgendwelchem Zeug.
Wasserflaschen. Geschlossene Whiskyflaschen, Mikrofone.
Ja. Sieht auf jeden Fall nicht mehr nach Küche aus hier, sondern eher nach einem Aufnahmestudio mit Bar integriert.
Ja.
Sehr angenehm. Und Tim, ich freue mich total, dass du hier bei mir wieder am virtuellen Tresen sitzt, der jetzt mein Küchentisch ist und nicht ein Zoom-Meeting, ein virtueller.
Oh, das ist herrlich, das ist wirklich cool. Ich habe mich richtig gefreut, wirklich. Es wurde echt Zeit.
Der Tim hat gefragt, ob er um 20 Uhr oder 20.15 Uhr kommen soll via WhatsApp, also per Chatnachricht. Und ich habe geschrieben, mach wie du denkst. Und er hat geschrieben, geantwortet, ein bisschen mehr Begeisterung bitte. Und das verstehe ich auch, weil das war natürlich relativ schnell hingeschnurrt, meine Antwort. Die hätte wirklich mehr begeisternd sein können. Und ich habe mich natürlich auch total gefreut, dass wir das heute Abend hier mal wieder gemeinschaftlich umsetzen können. Bier schmeckt dann auch viel besser, der Whisky schmeckt besser.
Auf jeden Fall.
Ja. Ich meine,
hoffentlich.
Ich finde das toll, dass wir dieses Zoom-Thema so entdeckt haben, gerade wenn wir Gäste haben, die ja aus der ganzen Bundesrepublik irgendwo dabei sind.
Ja.
Oder wenn Gott so will, irgendwann mal wieder raus darf und vielleicht dann auch mal irgendwie abends in Hamburg hocke, in Bremen hocke, in sonst wo hocke. Und man dann auch einfach sagt, komm, wir nehmen mal eine Runde auf, ne? Auch wenn man dann nicht da ist. Ich bin ja beruflich normalerweise auch die Woche über nicht so viel zu Hause. Von daher, könnte man das in der Zukunft auch so machen, aber es ist natürlich super, dass wir jetzt die Zeit haben, hier gemeinschaftlich zu sitzen.
Endlich. Also es ist wirklich, ich freue mich wirklich wie ein kleiner, wie sag mal, Schneekönig. ich habe Bock auf jeden Fall. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Du hast ein paar Sachen bereitgestellt. Wir haben unser Sample-Set. Wir stellen heute unser neues Sample-Set vor. Es gibt einiges zu besprechen, was sowieso sonst noch so los ist.
Oh ja.
Aktuell ist das, findet das Eiler-Festival statt. Es gibt viele abgefahrene Abfüllungen, die Leute drehen sowieso gerade immer noch durch und viel mehr durch als sonst. Und von daher freuen wir uns, mal wieder eine kleine Rundumschau zu zweit geben zu können.
Ist es jetzt gerade das Eiler Festival?
Ja.
Ja. Wie wird das richtig ausgesprochen?
Sagst du nicht? Ich glaube Feischeil oder Feischeil? Keine Ahnung.
Ich weiß auch nicht.
Naja, Eiler Festival of Music and Whiskey.
Fischeil, sage ich immer, aber ist bestimmt falsch.
Ja, wahrscheinlich muss man davor irgendwie 4-5 Whisky trinken und dann läuft das so.
Das spricht man automatisch richtig aus.
Ich bin mit dem Gälischen nicht so ganz vertraut. Das ist, ich muss auch sagen, ich war auch noch nie dort. Also ich war noch nie auf Eiler, ich habe noch nie an dem Festival teilgenommen, auch jetzt digital nicht. Das hat mich jetzt irgendwie nicht so gecatcht. Und als ich die ganzen Leute gesehen habe, die so richtig angepisst waren, weil die ganzen Samples, die geschickt wurden, lose in der Packung rumlagen und ausgelaufen sind. Ja, da gab's, ich habe ein paar Leute gesehen, die dann das gepostet haben, so worst day of my life, gefühlt. Also ist immer noch nur Whisky, aber waren natürlich nicht so erfreut, wenn man sich auf so ein Event trotzdem freut, wenn man das irgendwie vielleicht mal als Highlight macht. Und dann kommen die Samples an und sind dann im Endeffekt aufgrund dessen, dass sie irgendwie aus der Halterung gefallen sind, aneinander geschlagen sind, während des Transports dann kaputt gegangen.
Es macht ja jeden Tag eine andere Distillerie auf Eiler immer sozusagen den Festivalzugang. Ne? Also das heißt, einen Tag ist es Lagavulin, einen Tag ist es Artbeck und so weiter und so fort. Ne? Das ist ja über die Woche immer eine andere Distillerie, an einem Tag der Spot und dann wechselt das. So habe ich das zumindest mal irgendwo gelesen und das kann ich mir natürlich vorstellen, wenn ich jetzt ein cooles Straight from the Cask Fash Isle Probierset zugeschickt bekommen würde und dann kämen da nur Schrott und tropfende Kartons bei dir zu Hause an, dann wäre ich natürlich auch sehr traurig. Von daher kann ich das nachvollziehen, weil ich diese Fash-Eye-Bottlings und wahrscheinlich auch das, was die in die Tasting-Kits packen, hoffe ich mal, denke ich mal, werden ja nicht deren Standards der Distillerie sein.
Mhm. Nee, also es sind, glaube ich, immer so ein paar spezielle Sachen. Ich habe jetzt, was ich total interessant fand, waren noch nicht mal teilweise die Whisky-Abfüllung bei Bruichladdich. Die haben einen fassgereiften Gin Botanist rausgebracht. Dunkel wie die Nacht.
Wer?
Bruichladdich.
Bruichladdich, okay. Hm.
Die haben einen fassgereiften Botanist Gin rausgebracht als Special-Abfüllung unter anderem und zwei andere Whiskys noch mit, glaube ich. Das sah alles sehr interessant aus. Und es läuft ja inzwischen so, dass man das Ganze so einfach gar nicht mehr bekommt. Man muss sich ja immer an den Ballots beteiligen. Es wird im Endeffekt ausgelost, damit es fair ist, weil die Leute sehr frustriert waren. Andere wie Lagavulin und Kalila, die versenden jetzt nur noch nach UK. Ja, die bekommt man hier in Deutschland gar nicht, die Flaschen, auch wenn die sehr interessant gewesen wären. Der Lagavulin in diesem Jahr ist, glaube ich, also zumindest ist einer der beiden, die rauskamen, hat ein ordentliches Alter. Also unter ein nettes Alter, nicht zu alt, ich glaube so 13 Jahre oder so, aber aus dem Portfass, das hätte mich ja mal interessiert, aber hat auf jeden Fall ordentlichen Preis. Karl Ila, weiß ich gerade gar nicht, was da rauskam, ob es wieder ein Unpeated war oder, obwohl die Unpeated kommen eigentlich meistens zur als Special Releases raus. Aber ja, wie gesagt, jeden Tag hat eine andere Brennerei ihren Tag, beziehungsweise wenn wir uns Karl Ila angucken, die hat dann gemeinsam mit der, ich glaube, Port Ellen Maltings und noch einer Brauerei, also es wird auch Bier auf Isla hergestellt, den Tag. Außerdem die Isle of Jura, die ja direkt daneben ist, neben Isla, schließt sich da auch an mit ihrer Brennerei, die dann auch teilnehmen so ein bisschen an dem Tag, beziehungsweise an den Tagen. Okay. Und auch ein bisschen Programm mitmachen natürlich. Und von daher, ich hatte schon Bock, mal hinzufliegen, zu fahren, also am liebsten eigentlich zu fahren. Und da wirklich mal dran teilzunehmen, ne? Dass man so sieht, immer sieht das schon ganz witzig aus. Auf der anderen Seite kommt es mir inzwischen echt ganz schön Hardcore-Touri-mäßig vor, was mich dann doch schon wieder so ein bisschen abschreckt. Von daher bin ich ein bisschen zwiegespalten, ob es denn unbedingt für den Isla-Besuch diese Woche sein muss oder ob das vielleicht sogar noch besser wäre, wenn man mal seine Ruhe hat. Kommt drauf an, was man wahrscheinlich für ein Typ ist. Wenn man Bock auf Party hat, dann fährt man dahin.
Ja, die Frage ist halt, was heißt da Party und so, ne? Muss man halt mal gucken, aber von daher, ja.
Und da ist schon immer ordentliche Feierei. Ja. Also, ja, also tagsüber in der Brennerei und dann abends ist ja eigentlich immer irgendwie noch irgendwo, ja, so ein Abend mit Musik und Umtrunk angesagt.
Ja, das meine ich damit, ist jetzt die Frage, ne? Wenn da nur so alte Schnarchzapfen, Dudelsackmusik hören. Dann ist so, das nicht unbedingt die Art von Party, auf die ich so Bock hätte. Ne? Das ist halt, müsste man sich halt vorher überlegen.
Ja, das stimmt. Ne?
Also
ja,
die Frage ist, wer, also was passiert da an so einer Abendveranstaltung? Aber ist ja auch egal. Ich finde es auf jeden Fall toll, dass es so eine lokalen Festivitäten gibt, die auch irgendwie ein Datum haben, die dann ein Konzept haben und so, was man prinzipiell durchzieht. Wenn das dieses Jahr halt eben unter schwierigen Bedingungen stattfindet, dann ist das halt so. Ich glaube, es sieht ja so aus, als könnte man im nächsten oder übernächsten Jahr da gelassener vielleicht wieder rangehen und dann diese Dinge wieder aufnehmen, die dann in der Vergangenheit...
Klopf auf Holz,
die in der Vergangenheit eben nicht so möglich waren. Drücken wir mal uns die Daumen.
Ja, ich hätte Bock auf jeden Fall an sich einfach mal wieder nach Schottland zu fliegen, zu fahren, also eher zu fahren. Ich bin da eher so der Typ, ich finde es geil, mit der Fähre von nach Newcastle zu fahren, von Amsterdam aus und dann irgendwie morgens anzukommen und dann loszudüsen. Habe ich richtig Bock drauf. Wenn das wieder geht, freue ich mich echt. Hab schon so halb die Route ausgemacht. Mal gucken. Diesmal auf jeden Fall Westen. Beim letzten Mal war es eher so eine Rundtour. Und ja, hatte ich echt richtig, richtig Lust. War auch schon geplant, hatte schon die Fähre gebucht und dann natürlich
didim.
Herrlich.
So ist das manchmal. Wollen wir mit dem Intro anfangen?
Ey. Schon wieder 10 Minuten gequatscht, kein Intro gemacht.
So, alles gut.
Los geht's.
Ich wollte deinen Redefluss nicht so schnell bremsen. Herzlich willkommen zu Dram Good, dem Whisky Podcast. Mein Name ist Oliver.
Ich bin Tim.
Und wir wollen heute mit euch bummelig eine Stunde über das Thema Whisky sprechen.
Du fandest wohl mein Intro vorhin nicht so geil, oder was?
Nee, aber das war ja nicht official, das war ja mehr so,
okay.
Ja. Mal ein kreativer Einwurf, aber das offizielle Intro brauchen wir ja trotzdem.
Ja, also das wäre der Alternativ-Podcast-Name gewesen, Spiritual Kitchen.
Ja, da wir ja bei, ich glaube, Ernährung oder sowas laufen bei Spotify.
Wir sind bei Ernährung, wir sind bei Spirituosen, wir sind spirituell.
Spirituell.
Das wäre so ein richtiges Kackwortspiel gewesen. Also ich finde Graham Good schon grenzwertig.
Das stimmt allerdings, da hast du recht.
Oh Mann.
Das ist schon so ein Happy Hippo Podcast-Name, den wir uns da gegeben haben. Aber da müssen wir jetzt durch.
Hey komm, ich habe es mir jetzt tätowieren lassen, das geht nicht mehr weg.
Eben. Ich habe zwar so eine Käsereibe hier und könnte das von seiner linken Po-Backe wegrubbeln, aber...
Oh, wir sind gut drauf heute.
Ja.
Das wird spitze. Ja, sehr schön. Was gibt's denn sonst noch? Also, ja, das Festival, wie gesagt, das ist nett, aber so ich habe es jetzt auch nicht verfolgt, aktiv.
Nicht gar nicht. Ich habe auch nichts davon bekommen. Ich habe, wie gesagt, an mir ist das komplett vorbeigezogen, außer natürlich dieses Artback-Thema, das wir aber letztes Mal ja schon besprochen haben. Da wollen wir jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber ansonsten ist zum Thema Eiler bei mir nicht so viel angekommen.
Was ist deine aktuelle Lieblings-Whisky-Region?
Meine aktuelle Lieblings-Whisky-Region?
Ja.
Das kann ich dir so gar nicht beantworten.
Na, du hast ja so 1, 2, 3 Lieblings-Whiskys haben. Aus welchen Regionen kommen die?
Highlands, Bayside, Campbelltown.
Oh Mist. Warte. Mordlach, Kleinlich, Springbank.
Ja, nee, also oh Mann. Das ist, also die Sachen trinke ich halt momentan gerne. Also Ben Nevis noch dazu nehmen.
Ja.
Kleinisch auf jeden Fall.
Ja. Also all die Sachen, die auch gerade richtig mega nervig zu bekommen sind. Weißt du, was ich gesehen habe? Es kam irgendwie der 12er Springbank Cask Strength. Die werden jetzt teilweise in den Shops für 120 Euro angeboten. Kurzer Vergleich, ich habe 2018 eingekauft für 56.
Ja, ja, 60 Euro waren die ungefähr
also,
im Dreh vor 2 Jahren.
Ich weiß nicht, was da gerade los ist. Da habe ich schon fast wieder keinen Bock mehr drauf.
Nein, und das sollte man dann auch liegen lassen. Also ich sag mal, wenn das irgendwie, wenn man denkt, das ist eine Halbflasche und die ist sehr dunkel und da stürzen sich alle drauf und dann gibt es da Händler, die verlangen dann in der zweiten Phase irgendwie 80 Euro, 90 Euro, dann kann man das ja vielleicht noch machen, wenn man es unbedingt haben will, aber alles drüber, sorry, nee. Ist der Spaß nicht wert, finde ich.
Ja, dito. Muss man nicht unbedingt machen. Ja, weiß nicht so, wir hatten ja letztens schon mal so das Thema so ein bisschen, dass wir über die Region gesprochen haben und dass die Region irgendwie auch, weiß nicht, inzwischen fast, also für mich gefühlt unwichtig geworden sind, weil natürlich ist es richtig, dass viele verschiedene Fässer verwendet werden, natürlich ist richtig, dass ganz, ganz viel Kreativität da angewandt wird und so weiter und so fort. Aber ich habe manchmal das Gefühl inzwischen, dass so gerade dieser Fassausbau so viel Überhand nimmt, so dass irgendwie der Brennereicharakter oftmals irgendwie auf der Strecke bleibt und dann auch dieses, was ist speziell für eine Brennerei aus der Speyside? Ich kriege andauernd jetzt Abfüllungen von Speyside Distilleries, die rauchig sind unter anderem. Das mag vielleicht früher so gewesen sein, aber die sind ja alle heavily peated auf einmal. Oder bei vielen. Und dann, wie gesagt, im Sherry ertrunken teilweise oder irgendwelchen anderen Fässern quietschsüß, sodass ich oftmals das Problem habe, ich komme gar nicht mehr auf die, also ich würde auch blind oder in einem Tasting jetzt nicht zuordnen können, kommt das Speyside, Highland oder. Dieses, wofür es eigentlich mal gemacht wurde, ist so fast redundant.
Nein, das denke ich, das ist tatsächlich so. Und die Betrachtung einer Whisky-Region, ich meine, guck dir jetzt mal die Lowlands an, wo es vielleicht nicht so viel gibt. Ne? Mhm. Da hast du halt Ockentoschen, da hast du Glenkinchie, da hast du Bloodnock. Die drei alleine sind ja schon komplett so unterschiedliche Brennereien, dass du nicht sagen kannst, die hätten irgendwie einen zusammengehörigen Stil. Ne? Von daher ist es, finde ich, total schwierig, das zu sagen, dass es so einen Stil gibt heutzutage. Also bei den heutigen Abfüllungen. Das mag vor 30 Jahren irgendwie anders gewesen sein. Heute sehe ich das genauso wie du, und wenn du in die Highlands gehst oder auch in die Speyside, dann machen die heute alles. Die wollen auch alles machen.
Aber warum? Und
ja, ich glaube, weil du halt eben denkst, du könntest in diesen ganzen Bereichen, in denen man eine Abfüllung an den Markt bringen kann, eben profitieren. Also beispielsweise, du weißt, es gibt eine große Gemeinde, wenn die auch am Ende nur vielleicht 20% einnimmt, aber von Menschen, die wollen rauchigen Whisky trinken. Und dann bist du Glenn Alecky und dann sagst du, ja, wir arbeiten jetzt auch an rauchigem Whisky und das dauert zwar noch ein paar Jahre, bis der rauskommt, aber wir brennen auch. Ja, und dann siehst du Glenlivet, der auch mit in der Nadura-Serie Peated Whiskys macht, oder? Ne? Also es ist
ja.
Glenfiddich macht rauchigen Whisky, dieser Peat Week und sowas.
Nee, das ist aber Balvenie.
Okay, das ist
Balvenie. Aber der,
es gibt
der,
auch Fire
and Cane, glaube ich. Der hat so ein, aber ich habe den probiert, ich habe ja keinen Rauch geschmeckt.
Das ja, ich wollte nur sagen, ja. Also die versuchen, wenn es auch nur über Marketing ist, natürlich auch diese ganzen Dinger zu bedienen. Dann wollen alle irgendwie ein Sherry-lastiges oder ein Weinfasslastiges Thema irgendwie machen gerade. Ich habe heute die Ankündigung gehört, dass Glenallachie schon wieder eine neue Weinfassserie rausbringt von 3 oder 4 Flaschen. Also wieder irgendwie 3, 4 Bottlings, wo wieder irgendwo nur Weinfässer verwendet werden. Also wie gesagt, ich habe schon gesagt, da blickt man nicht mehr durch. Es ist auf jeden Fall so, dass diese ganzen Bereiche, die momentan begehrt sind, sehr stark färbende Fässer, Rauch und einen intensiven Brennereicharakter, dass das so das ist, wo momentan eigentlich die ganzen Destillerien draufgehen. Es gibt auch ein paar gegenläufige Trends. Ich nehme jetzt mal Daftmill oder sowas, die ja da eher einen ganz anderen Weg gehen, aber das ist halt so klein und so unbedeutend, dass es halt in diesem Gesamtszenario keine Rolle spielt.
Ja, ja, weil sie wenig Ausschuss haben auf jeden Fall, ne?
Wenn du heute als unabhängiger Abfüller 5 Flaschen rausbringst und eine davon ist schwarze Cola, dann weißt du, die ist in 2 Minuten ausverkauft.
Und das eigentlich ist es sehr einfach, dann Geld zu verdienen.
Ja, das machen die auch alle. Guck dir hier den Michael Reikern, ich meine das gar nicht böse, ne? Aber diese ganzen Andromeda, was schießt mich tot, diese ganzen Dinger, das ist alles
Scott Universe.
Fässer des Todes, ne? Das ist alles mit extrem viel Starkwein, Portwein, Sherry, weiß der Geier was.
Ja.
Alles relativ farbintensiv. Die sind mit Sicherheit auch lecker und für ihre Kundenklientel auch gut.
Ja.
Ne? Also mein Bruder steht auch auf die Teile und sagt auch, die sind super. Warum nicht? Aber es ist halt ein bestimmter Stil, der da geprägt wird.
Ne? Ja.
Und die gegenläufige Richtung, also die unabhängigen Abfüller fahren das Programm vor allen Dingen gerade, glaube ich.
Mhm.
Die Destillerien selber, also die machen das auch, ne? Aber da gibt es halt auch paar Bewegungen, die so in eine andere Richtung gehen. Kilchoman finde ich zum Beispiel cool, dass die immer noch reine Bourbon-Cask-Abfüllungen rausbringen.
Ja, gefühlt
also habe ich... Also es gibt sowas noch.
Ne? Habe ich jetzt auch so ein bisschen gemerkt, dass vor allen Dingen ältere Sachen aber auch wieder auf den Markt kommen, die aus Bourbon-Fässern kommen, so aus den 80ern oder so, ist wahrscheinlich auch das andere oder alle anderen relativ erschöpft. Und da gibt es schöne Sachen, die man da noch bekommt aus Bourbon-Fässern. Ich mag Bourbon-Fässer, muss ich sagen. Aber aktuell so, ich habe Bock auf Refill-Sherry-Fässer, so von mir aus Third Fill, ne? Wo man den Sherry-Einfluss merkt, das Ganze, aber das hat Alter und es wird nicht vom Sherry erschlagen. Auf sowas habe ich gerade irgendwie Bock. Ne? Ich weiß, manchmal ist es echt geil, so eine richtige Sherry-Bombe zu haben, die von mir aus aussieht wie Cola. Das ist natürlich witzig, lecker, aber wenn ich das immer habe, dann wird das irgendwann austauschbar, weil dann kann ich mir auch eine Flasche Sherry hinstellen und die mit Wodka mixen. Überspitzt gesagt.
Ja, da hast du mit Sicherheit auch recht. Das ist ja so. Also ich bezweifle, also beim Rauch mag das vielleicht noch anders sein, weil es verschiedene Arten von Rauch gibt, aber selbst da glaube ich schwierig, die Sachen auseinanderzuhalten. Bei dem Grad an Fasseinfluss ist es tendenziell egal, was für eine Distillerie das ist. Muss man schon sagen. Wenn das wirklich ganz, ganz dunkles Zeug ist, dann spielt es eigentlich keine Rolle. Dann kann es ein leckeres, dunkles Fass sein oder kann eins sein, was halt nicht so gut war, aber am Ende spielt es keine Rolle.
Ja. Also es ist, man soll sich auch nicht abschrecken lassen davon, dass das dunkel ist. Das ist schon manchmal geil und es gibt ja schon auch Top-Beispiele für so dunkle Sachen. Einfach probieren. Ne? Aber wenn ich sehe, irgendwie 7 Jahre und schwarz wie die Nacht, dann ist es halt höchstwahrscheinlich Fass und nicht irgendwie Finesse.
Ja, es ist ja jetzt, also ein Beispiel, was ja momentan auch jetzt irgendwie mehrfach gerade diskutiert wird, ist ja von Signatory Vintage dieser Ben Riach, dieser etwas ältere.
16-Jährige?
Nee, in der Vase und ich glaube 20 oder 23
oder
so. Der ist schwarz wie Cola. Der war in einem Riefel Bourbon Hogshead oder Riefel Hogshead oder sowas und war danach 6 Monate in einem Fresh Sherry Butt. Oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich 3, 4 Hogsheads zusammengekippt in einen Sherry Butt. 6 Monate drin. Das Ding sieht, also ist schwarz wie ein Telefon, ne? Also wie ein Handy.
Ja.
Das hat die Farbe von einem Display was aus. Das ist wirklich Cola.
Ja, aber da gibt's einige. Auch die Mordlachs, die da rauskamen, die 10-Jährigen haben genau die gleiche Farbe, oder 11-Jährigen, die haben genau die gleiche Farbe, auch Signatory. Wird wahrscheinlich gerade.
Im Vergleich ist der auf jeden Fall nochmal der mit dem, das Lustige, mit dem kürzesten Finish. Von nur 6 Monaten. Und mit der dunkelsten Farbe von dieser ganzen Reihe, die da rausgekommen ist.
Das sind alles aktive Fässer, ja, natürlich. Das
aber wie, nach 6 Monaten ist so ein Ding schwarz, ne? Das, ja, ist schon krass.
Ja, aber da frage ich mich, was ist denn in den Fässern noch drin, dass das so krass färbt? Also das muss ja dann, das ist ja dann, kannst du auch wieder Baxaret verwenden. Das ist dann auch nicht anders.
Ich weiß es nicht, also wie das zustande kommt. Es könnte natürlich ein sehr stark ausgekohltes Fass sein, also durch dieses Recharring, dann nochmal irgendwie für 3 Jahre irgendein PX-Dunkelzeug rein.
Meine ich ja, kannst du wieder reinpressen, ja, dann bist du da bei
vielleicht mit Druck sogar reingedrückt, wer weiß das schon.
Das darfst du ja nicht mehr.
Okay.
I don't know. Das war ja im Endeffekt damals, als die dieses Pacharet, wie auch immer man das nennen mag, verwendet haben, das war ja nichts anderes. Es war irgendwie Sherry eingekocht zu einem dickflüssigen Sud. Der wurde mit Hochdruck in die Poren des Holzes gepresst. Ja. Dann hattest du im Schnellverfahren im Endeffekt Fässer, die richtig geilen Geschmack abgegeben haben. Die Leute lieben das ja immer noch.
Ja, klar.
Wer irgendwie solche Whiskys noch zu Hause hat, der kann sich glücklich schätzen, als es noch erlaubt war.
Deswegen kostet ein McKellen auch 200.000 Euro, wenn der aus der Zeit kommt.
Genau. Ja, nicht nur, also auch andere Brennereien, also auch den White Heather, den wir hier hatten, der war wahrscheinlich auch da so ein bisschen mit angehaucht, ne?
Glenn Farkas hat das viel gemacht und so.
Gibt's ja? Ja, ja, also genau, von daher kann ich mir da schon gut vorstellen, dass das heute wahrscheinlich dann irgendwie langsamer geht. Man hat dann Fässer, die liegen dann ein paar Monate mit Sherry. Ich meine, das ist ja genau das. Man trinkt nicht so viel Sherry. Ich weiß, das, was wir hier im Glas haben, das riecht schon genau in die Richtung irgendwie. Ne? Ich habe vorhin kurz geschnüffelt. Wir beschäftigen uns heute nämlich wieder mit unserem Sample-Set. Das ist ein Sherry-Whisky. Sherry ist natürlich geil und macht auf jeden Fall Spaß. Aber wie gesagt, für mich ist es gerade wirklich eher so, dass Second oder Third Fill Fass, was mich interessieren würde bei Abfüllungen, die ich mir kaufe. Wie ist es bei dir? Von der Lieblingsregion zum Lieblingsfass. Was ist dein Lieblingsfass?
Das ist schwer zu sagen.
Deine Lieblingsfassreifung.
Das ist genauso wie mit den besagten Destillerien, wo ich dann 3 Regionen nenne mit 3 Destillerien, weißt du? Ich finde, ich mag sehr Bourbon-Fass gereifte Whiskys. Ich mag sehr Sherry-Fass gereifte Whiskys. Ich mag sehr Portwein-Fass gereifte Whiskys.
Weißt du, worauf
ich... mag Weinfässer. Also wie gesagt, es muss halt, glaube ich, es darf nicht zu intensiv sein.
Ja.
Also die Cola-Dinger, die fallen bei mir in der Regel durch.
Also eher so doch auch der Refill-Typ.
Ja, würde ich sagen. Ne? Also ich mag eine Ausgeglichenheit. Ich mag auch Wettings aus Bourbon und Sherry-Fässern und sowas. Ne? Also gut abgestimmte Whiskys einfach, wo ich muss nicht unbedingt Single Casks haben.
Ja, wir haben das ja künstlich mit unserem Whisky so gemacht, mit unserem Fass. Ist mir jetzt im Nachhinein aufgefallen, dass wir ein American Oak Cask haben, was wir aber mit Port geschwängert haben. Das Beste aus beiden Welten.
Na klar, und wir haben auch das gemacht. Wir haben das kurz geimpft, ne, für 6 Monate und haben dann den Whisky da reingemacht. Und das ist halt die Frage, ne, ob man nicht sowas dann auch im Abfüller vorwirft. Bei uns ist es ja eine Herzenssache mit dem eigenen Fass und so, das ist sowieso was ganz anderes, ne? Als wenn du jetzt irgendwie eine Flasche kaufst, die dann halt auch entsprechend. Und das ist ja auch immer das Problem, ja auch um einiges teurer ist. Das ist ja auch das, was mich daran so ein bisschen stört, ist, dass der, und jetzt sind wir wieder bei Signatory Vintage, ich möchte ja jetzt nicht zu viel auf den rumkloppen heute Abend, ne? Aber der 12-jährige Mordlach aus dem Bourbonfass, der kostet 85 Euro und der 12-jährige Mordlach aus dem Sherryfass, gefinished im Sherryfass, nicht voll Reifung, gefinished, der kostet 120 Euro. Ne? Und das ist natürlich schon irgendwie eine Schieflage, muss man ganz klar so sagen. Das ist nicht gut so. Sollte nicht so sein.
Ich weiß halt auch nicht, wie es in anderen Ländern ist. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sowas speziell für den, weiß ich nicht, westeuropäischen Markt abgefüllt wird. Ne? Wenn du jetzt in der Base guckst, machst du diesen Mordlach zum Beispiel, den gibt's einmal für Deutschland, den gibt's einmal für Holland, den gibt's einmal für Frankreich und einmal für Belgien gefühlt. Alle dunkel wie die Nacht, aber die anderen Länder kaufen wahrscheinlich entweder weniger oder es lohnt sich gar nicht oder die Importeure spielen da eine große Rolle, also definitiv spielen die Importeure da eine große Rolle mit. Dass das immer mehr auch spezifischer auf den Kundenkreis. Du merkst halt wahrscheinlich als Brennerei, was geht in dem und dem Land, dann machst du da halt nette Sonderabfüllungen für die Länder als unabhängiger Abfüller, die genau das Aromprofil treffen, was da gern getrunken wird. Und ich muss nun mal sagen, bei uns in Deutschland ist es im Whisky-Genuss kann es nicht extrem genug sein. Es gibt so dieses Lager, die lieben Octomores, da kann es nicht rauchig genug sein.
Ja.
Da muss ein Whisky rauchig sein. Krass, hast du den, wenn du noch keinen Octomore getrunken hast, dann hast du noch keinen Whisky getrunken. Ja, dann gibt's diejenigen, die sagen, oh, Whisky von heute kannst du eigentlich nicht mehr trinken, das ist doch nichts und da muss mindestens in den 80ern destilliert sein, besser noch in 70ern und 60ern. Und dann hast du die Leute, die sagen, oh, richtig viel Sherry oder Portwein muss da rein, so schwarz wie möglich, ich bin bekennender Farbtrinker. Ne? Aber es sind halt irgendwie immer diese Extreme und ich mag eigentlich das dazwischen.
Nein, da bist du glaube ich völlig auf dem richtigen Weg, und das ist ja der Grund, warum wir beiden auch so gut da zusammenpassen. Wir tasten uns ja auch immer wieder ran an diese Extreme, und die sind ja auch mal ganz nett, wie du vorhin gesagt hast, ne? Also zum Beispiel, was der Brühler Whiskyhaus Marco macht mit seinen Eila-Abfüllungen, ne? Also diese Südküsten, ich sag jetzt mal Lagavulin, ja, im PX-Fass, richtig, richtig dunkles Zeug, rauchig, quietschsüß, ruppig, aber trotzdem noch. Und,
ist da noch was da?
Ist noch was da, ja.
Ah, schön.
Habe ich jetzt hier nicht stehen. Aber ja. Nee, die finde ich zum Beispiel Bombe, ne? Und die sind auch, das ist ein Comic-Whisky eigentlich, ne?
Ja.
Total übertrieben in allen Richtungen.
Ja.
Der ist viel zu süß. Der hat natürlich dadurch irgendwie auch eine sehr, sehr spannende Seite, ne? Und deswegen, das kann manchmal auch gut sein, aber es ist halt, finde ich, es wird uninteressant, wenn das zum Kern des Ganzen wird, ne? Wenn du nur noch so ein Zeug genießt.
Auf jeden Fall.
Das wäre auch nichts für mich. Das ist halt auch die Situation, dass man, glaube ich, auch von diesen dunklen Single Casks halt auch sich so ein bisschen seinen Geschmack versaut, ne? Wenn du nur sowas trinkst.
Ja. Und das, was wir hier gerade im Glas haben, unser Sample Set bestand ja aus 4 Flaschen, eine davon. Bestand aus 4 Flaschen, eine davon, und die letzte, die wir jetzt im Glas haben, ist ein Glengarry. Und zwar ein, schlag mich tot, 16-Jähriger.
Also es ist schon krass, dass wir mit unserem Sample-Set schon wieder mal nach 3 Monaten durch sind.
Wie schnell wir sind.
Mega schnell, genau. Glengarry, oder wie ich immer gern sage, Glengarioch.
Natürlich.
Und zwar 16 Jahre alt. Es gibt eine Serie, die heißt The Renaissance. Da gibt es 4 Whiskys von, das war noch geplant, 4 Whiskys. Und das ist der zweite, Second Chapter. Und der ist eben halt mit 16 Jahren. Der erste hat 15, der zweite 16, der dritte 17, der vierte 18 Jahre. Der ist mit netten 51,4 Volumenprozenten abgefüllt. Also eine coole Stärke, finde ich.
Ja.
Ist nicht Fassstärke, aber ist schon eine sehr coole Stärke. Und der ist... hat eine angenehme Farbe, ich würde sagen, so ein dunkler Goldton. Es steht sonst weiter nichts drauf. Also wir haben keine Fasszusammensetzung, wir haben keine Informationen, ob gefärbt oder kühl gefiltert. Auf der Flasche steht mit Farbstoff Zuckercouleur. Also würde ich sagen, wenn dann gefärbt. Aber Glengarry verzeih ich so einiges, weil die wirklich leckeren Whisky machen. Deswegen hatte ich mir den damals auch gekauft.
Ja.
Weil der rauskam, gute Kritiken gekriegt hat, und ich dachte, Mensch, ich kannte den 12-Jährigen, ich kannte diesen Einstiegsmold von denen. Das war so der erste, den ich mir gekauft habe, der ein bisschen mehr auf der Uhr hatte.
51,4. Der wirkt in der Nase gerade ein bisschen mehr, aber ich muss sagen, die Nase ist wundervoll trotzdem, weil das ist ein Sherry-Fass. Ist es ein Sherry-Fass?
Ich weiß es
nicht. Es muss ein Sherry-Fass
sein.
Wenn das kein Sherry-Fass ist, dann fresse ich die Verpackung von der Flasche.
Das sind ja, du musst ja, also pass auf, das sind ja ein paar tausend Flaschen. Das ist ja kein Single-Cask.
Ja.
Ne, da haben die vielleicht, was weiß ich, 6.000, 8.000 Flaschen von gemacht.
Ja.
Der war ja jahrelang in den Shops verfügbar, oder das ist sogar immer noch.
Okay.
Also deswegen zuhören, den kriegt man immer noch.
Ja.
Und das heißt, die werden da Fässer gewettet haben.
Mhm.
Und ich würde denken, dass das da ist auf jeden Fall ein hoher Sherry-Anteil, kann aber auch gut Bourbon Casks drin sein.
Ja, auch, also hast beides.
Da könnte sogar Port drin sein, würde ich jetzt mal sagen. Wenn ich von der Nase so mit einem Nasenloch links reinrieche, dann habe ich sogar so eine ganz kurze Port-Assoziation gehabt, gerade beim Riechen.
Der hat auf jeden Fall mega viel Frucht, der hat null Fehlnoten, der hat eine Süße, der hat dieses Keksmäßige ein bisschen, der hat Vanille, der hat so reife rote Äpfel auf jeden Fall da, aber gleichzeitig rote Grütze irgendwo, so eingekochte. Da ist ganz viel los irgendwie, also finde ich echt cool.
Du bist jetzt, glaube ich, schon bei der zweiten Ebene. Auf der ersten Ebene so ganz sofort, also ins Gesicht springt mir Orange. Orangenschale,
ja.
Blutorange irgendwie so. Das ist so das ja. Erste.
Die Süße.
Die Früchte, die du so genannt hast, die kommen so in der zweiten Nase irgendwie bei mir, aber so das Erste, was mich so ange
ich schnüffel schon ein bisschen, sorry, ich habe jetzt auch das, was ich gerade wahrgenommen habe, wiedergegeben. Aber du hast recht, ja, Orange, definitiv. Sogar sehr intensiv.
Ja.
Und schön.
Also ein echter Fruchtkompott, das muss man mal so sagen. Und das ist ja eigentlich das, was wir wollen, ne? In der Nase. Ich will immer Früchte. Ich bin ein Fruchtmann, eindeutig. Ja. Ich bin echt ein Fruchtmann. So finde ich ziemlich cool.
Ja, aber jetzt kommt dazu auch so ein bisschen Schoki noch. Also keine dunkle, also wie so eine Vollmilchschokolade ein bisschen. So, ich würde so auf 45% gehen.
Ja, beim Riechen tue ich mich mit Schokolade immer so ein bisschen schwer mit so Kakaonoten. Aber ich hab jetzt eher so eine Würzigkeit, so eine ganz leichte Würzigkeit von der Eiche vielleicht oder so. Das ist dann bei dir die Schokolade.
Würzig finde ich gerade fast gar nicht, ja. Es kommen jetzt weiter Zitrusnoten, die ein bisschen spritziger sind. Vielleicht so eine leichte Limette mit rein, wenn man ein bisschen dabei bleibt. Also auch, also wie gesagt, in sowas wie auch was Apfliges finde ich. Sowohl roten als auch so ein, wie heißt der? Dieser grüne Apfel, der so extrem sauer ist.
Keine Ahnung.
Nicht Golden Delicious, der andere.
Golden Delicious klingt auch nicht grün.
Ah, der ist grün. So hellgrün, echt? Blassgrün. Und dann gibt's noch diesen ganz grünen. Mm. Wahrscheinlich heißt der Green irgendwas.
Mm. Also Leute, ich habe den jetzt im Mund gehabt gerade. Also der kommt mit einem ziemlich heftigen Alkohol. Der erste Whisky heute für mich. Vielleicht liegt es auch daran. Der puncht ganz gut rein. Aber schön. Sehr angenehm. Kribbelt der ganze Mund. Und dann wie so eine Nachspeise legt er sich irgendwie in den Mund. Wie so eine Karamellcreme und Pudding. Und ich weiß gar nicht, was ich da alles im Mund habe. Dann wird der dunkel.
Mm.
Schokolade. Also, ich bin ja hin und weg hier gerade.
Also echt geil. Also vor allem, der schiebt ordentlich, ja. Aber nicht unangenehm.
Nee.
Also ich muss sagen, ich habe ihm gerade schon 3-4 Tropfen Wasser gegeben, bevor ich probiert habe, weil ich jetzt, Olli meinte gleich, der ist relativ heavy. Dann habe ich ihm gleich vorher Wasser gegeben. Und der puncht trotzdem ordentlich. Aber der hat eine angenehme Süße. Der hat so, jetzt habe ich auch die Würzigkeit, die du vorhin in der Nase hattest. Die Frucht tritt so ein bisschen zurück. Es wird ein bisschen, es ist so abgedroschen, Creme Brûlée. Hat er trotzdem ein bisschen sowas, ein bisschen was Teigiges. Orangenschale. Olli hat Gänsehaut.
Ich krieg eine Gänsehaut vom zweiten Riechen.
Was ist mit dir los, Alter? Nee, so ist bei mir nicht.
Nee, aber klasse.
Aber ganz, lecker.
Ganz tolle Whisky. Die Nase jetzt weiterhin sehr fruchtig. Jetzt kommen irgendwie vielleicht noch so ein paar mehr Vanillekomponenten dazu beim zweiten Riechen bei mir.
Ich habe jetzt mehr Toffee.
Das ist ja irgendwie was Ähnliches, ne? Ja. Also bei dir ist es dann mit Zucker verkochte Vanille und bei mir halt, ne, du bist dann mehr auf dem Karamell- oder Toffee-Weg. Ja, aber doch, eine echt tolle Flasche.
Also hätte ich nicht so gut eingeschätzt. Also ich dachte, ja, das ist so, naja, so Glengiri, ja mei.
Ja mei.
Wir machen keine Akzente nach, das müssen wir aufhören.
Ja, ich kann das auch nicht gut, von daher, das klingt auch bestimmt scheiße.
Definitiv. Nee, aber sehr, sehr schön. Also hätte ich nicht gedacht, wie gesagt, dass der so angenehm ist. Ich habe einen Glengarry, welcher ist das? Der 15er, auch aus dem Sherry-Fass, den es immer mal zu einem guten Preis gibt. Den habe ich noch in Erinnerung. Den fand ich richtig, richtig gut, weil der die Kombination Sherry und angebranntes Streichholz hatte. Geilen Schwefel. Nicht den ekligen Schwefel, den guten Schwefel. Den Schwefel, den wir mögen. Und der ging in eine andere Richtung. Der hier ist viel schmeichelhafter. hat ein Jahr mehr, hat, glaube ich, weniger Volumenprozente. Weiß nicht, welchen ich vorziehen würde.
Ganz ehrlich, der hier ist balancierter. Der hier ist ausgewogener. Der ist, wie du sagtest, der ist schöner gemacht.
Gemacht ist aber dann auch wieder das richtige Wort, weil dann finde ich den 15er, der ist noch ein bisschen rough.
Genau. Ja, der ist ein bisschen rougher, der hat mehr Kanten. Das hier ist der ist immer noch hier, ich finde, das ist immer noch ein sehr kräftiger Whisky, der auch viel bietet und sowas. Ne? Also der ist nicht einfach oder sowas. Das ist kein easy sipper. Ne? Mhm. Sondern der ist schon von seiner ganzen Art her sehr komplex. Aber der ist aus der Perspektive von unten, von mir jetzt sozusagen, der das auch unterscheiden kann, ist er halt irgendwie doch sehr harmonisch eingebettet mit vielen Facetten. Bourbon Cask Facetten, ganz eindeutig. American Oak, ganz eindeutig.
Ja.
Aber eben auch diese Sherry-Früchte, diese dunklen Früchte, diese Schokolade und das fügt sich alles so schön ineinander und das meine ich damit. Ich würde sogar sagen, da sind so ein paar Trauben vom Portfass mit drin, aber wer weiß, vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Ja, also es passt auf jeden Fall sehr gut und es ist eine gelungene Komposition einfach, wo man jetzt, ne, oftmals sagt man natürlich auch, dass das Bourbonfass und das Sherryfass so nebeneinander stehen, wer weiß, vielleicht auch noch ein Portfass dabei, das weiß ich nicht. Und hier, das passt alles echt schön zusammen. Wie gesagt, von mir komplett unterschätzt, kriegt auf jeden Fall Doppeldaumen hoch von mir. Finde ich echt cool. Schön, 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 schön. Vielen Dank, dass du den ausgesucht hast und hier mit reingepackt hast, lieber Olli. Mhm.
Ja, freue ich mich auch drüber. Den ja auch im Rahmen dieses Abends oder dieser Show probieren zu können. Und freut mich natürlich auch, dass wir was Gutes ins Sample-Set gepackt haben. Das ist natürlich immer wichtig, dass ihr da draußen, die uns zuhört, wenn ihr so ein Kartönchen bestellt, dann auch eben den gleichen Spaß haben könnt wie wir.
Apropos Kartönchen. Das ist ja jetzt leer.
Das ist jetzt leer.
Mist.
Das ist aber nicht schlimm, glaube ich, dass es leer ist, oder?
Ich musste schon ganz schön suchen, du.
Für was?
Für das Neue.
Ja, das ist ja immer nicht so einfach. Also für euch, die ihr da gerade uns zuhört, wir machen uns das nicht leicht mit dem Sample-Set, sondern wir machen uns da echt Gedanken drüber, wo wir hinwollen gerade, auf was wir Bock haben, was wir auch glauben, was in so ein Set passen könnte, ohne dass wir jetzt sagen, das muss jetzt immer für alle gut sein. Ne? Sondern wir sind da schon in vielen Welten unterwegs und sind entsprechend da, ja, wir machen uns Gedanken, aber wir machen auch keinen Einheitsbrei, nur damit jetzt möglichst wenig Leute das abstößt, was in dem Set ist. Sondern wir wollen halt Sachen da reinpacken, die wir selber gerne aufmachen wollen und von denen wir glauben, dass die jetzt nicht so sind, dass die Leute abschreckt oder sowas, ne, sondern dass die auch Bock drauf hätten. Und wir wollen natürlich Sachen aufmachen, die jetzt nicht jeder schon im Regal stehen hat. Weil dann brauchst du das Set nicht, ne? Also wenn du zwei von den vier schon in deinem Schrank stehen hast, dann macht es auch keinen Sinn. Und deswegen ist das auch mal so ein Stück weit ein Auswahlkriterium.
Und wo du gerade sagst, das Beste aus, wie hast du gesagt, aus beiden Welten, aus vielen Welten. Mhm. Wir haben auf jeden Fall zwei geile Whiskys aus der neuen Welt diesmal mit am Start. Und das freut mich sehr, denn ich habe ja gesagt, ich hätte gerne auf jeden Fall im nächsten Sample-Set wieder einen Ami.
Ja.
Und da habe ich dich kurzerhand angewiesen, diesen zu ordern. Da war ich einfach ganz frech, weil Olli hat sich letztens eine Flasche bestellt für sich selbst und ich hatte die selbst auch schon lange, lange auf dem Radar. Und freue mich jetzt, dass ich die jetzt einfach mit unserem Sample-Set erstmal probieren kann, bevor ich sie mir selber bestelle. Und zwar geht es da um den Sazerac Rye. Ist das ein Rye? Das ist ein Rye.
Genau, ist ein Rye.
Und Olli hat sich eine Flasche bestellt und das hat er mir geschrieben, hier, ich bestelle, willst du auch was? Und ich so, nee, danke. Und aber bestell doch noch eine zweite für Sample-Set, weil das fände ich cool. Und war natürlich überhaupt kein Stress. Und da haben wir die Flasche einfach schon mal damit reingehauen. Und das ist Nummer 1, der Sazerac Rye. Freue ich mich wirklich, wirklich drauf, weil die Flasche sieht erstens geil aus. Zweitens, das, was drin ist, soll auch geil sein. Zumindest vom Hörensagen. Drittens können wir da vielleicht mal wieder eine kleine Cocktailfolge machen.
Das wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Ich glaube, dass der sich auf jeden Fall dafür eignet.
Ja.
Wobei der auch so gut ist, dass man den auch entspannt pur trinken kann.
Beides. Also wie gesagt, auf jeden Fall pur, aber vielleicht kann man dann irgendwie als zweiten Teil des Podcasts noch einen niceen Kogi machen.
Ja, auf jeden Fall.
Da hätte ich Bock drauf.
Das macht mit Sicherheit Sinn. Das Lustige war ja, ich hab dem Tim das geschrieben, dass ich mit dem bestelle, und dann hätte Tim einfach nur geschrieben, bestell zwei. Brauchen einen für Sample Set. So, und das passt natürlich super. Und von daher habe ich auch sofort gesagt, klar, das machen wir. Dann kann ich den probieren. Mhm. Und wenn wir den probiert haben, dann kann ich gleich meine Flasche aufmachen und das weiter genießen.
Nicht so schlecht, nicht so schlecht.
Das war sozusagen der fiese Hintergedanke da. Den ich mir jetzt bestellt hätte, den habe ich ja für mich bestellt. Den hätte ich jetzt auch aufmachen können. Das wäre jetzt auch nicht das Problem gewesen.
Ja, ja. Dann hättest du ja nichts mehr gehabt, das wäre doof.
Dieser Sazerac Rye ist ja jetzt kein Whisky, der jetzt irgendwie vergriffen ist oder
null,
den kann man halt
null,
immer bestellen.
Null.
Und genau. Deswegen, ich war einfach interessiert an dem. Das ist in dem Sinne ein Standard der Distillerie.
Ja.
Aber es ist ein hochwertiger Rye, den sieht man nicht so oft, den hat nicht jeder jetzt im Regal stehen, ja. Deswegen glaube ich auch, passt ja auch sehr gut in unser Set.
Ja, das stimmt. Sehr schön. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Flasche Nummer 2 habe ich ausgesucht aus meinem Barfundus. Und zwar habe letztens so ein bisschen überlegt, ja, was können wir noch für Themen ansprechen? Und ich bin auf das Thema, was uns andauernd wieder begegnet, und zwar ist das Thema Secret Space Site. Ihr alle wisst, wenn auf einer Flasche draufsteht Secret Space Site, ist da McKellen drin.
Immer.
Immer. Merkt euch das. Und deswegen habe ich eine Flasche rausgesucht, die genau dieses Label trägt. Die wurde abgefüllt vom unabhängigen Abfüller Meadowside Blending. Und zwar für deren Serie The Maltman. Und zwar ist es ein 16-jähriger Secret Space Site aus dem Jahr 2003 abgefüllt. War das 20? Ja, 2020. Und der kam, wie gesagt, dann im letzten Jahr raus. Und den würde ich einfach gern aufmachen. Und deswegen habe ich den ins Sample Set gepackt, weil mich der ganz schön interessiert. Parallel dazu hatte ich mir damals noch den Secret Space Site vom Brüder Whisky Haus gekauft. Wäre auch noch eine Variante gewesen, aber der hat nicht so ein hohes Alter gehabt. Von daher dachte ich, ich nehme lieber den, der ein bisschen älter ist. Da können wir vielleicht ein bisschen mehr erwarten, ein bisschen mehr Komplexität. Mhm. Und Meadowside Blending, die haben ja schon einige Secret Space Side rausgebracht, die alle ganz schön geil waren.
Die können Secret Space Side auf jeden Fall.
Ja.
Die können generell gut Whisky. Ist nicht alles gut, was die rausbringen, ja. Aber die haben schon eine hohe Trefferquote da. Kann man schon von ausgehen, dass das schon kein Schrott ist, was an einem da adressieren.
Im Gegensatz zum Sazerac ist die Flasche gar nicht mehr verfügbar, zumindest nicht zu anständigen Preisen. Also die kam irgendwann mal raus für um die 120. Wenn man Glück hat, kriegt man die mal auf dem Sekundärmarkt vielleicht mal noch, aber irgendwie, wenn man das mal noch bei einem Shop kauft, dann ist die jenseits auf jeden Fall diesen Preises. Und von daher auch so ein bisschen was Seltenes vielleicht mal, was wir da noch mit Rhino schmissen haben.
Mhm.
Was hast du rausgesucht?
Jetzt habe ich mich hier verschluckt.
Das finde ich gut. Ich
hatte gerade noch einen Rest Glengiri noch im Hals. Von daher muss ich das kurz nochmal runterschlucken. Also, der Tim hatte ja gerade was Älteres mit 16 Jahren. Ich hau jetzt mal richtig junges Gemüse hier mit rein. Und zwar habe ich eine, ich finde auch besondere Flasche. Und zwar von der australischen Distillerie Starwort. Hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört? Die sind, ich würde mal sagen, so seit ungefähr einem Jahr etwas stärker auf dem deutschen Markt vertreten. Vielleicht auch eineinhalb Jahre oder
so. Ja, seitdem Kirsch-Import im Endeffekt den Import übernommen hat. Ich kannte die früher schon und fand das total interessant. Habe die immer bei The Whisky Exchange gesehen und fand die Labels halt einfach mega geil. Und habe auch so ein paar Reviews gelesen, die alle sehr vielversprechend klangen. Und die sind im Endeffekt auch noch relativ jung. Ich glaube 3 bis 4 Jahre alt. Ist die Brennerei erst und haben aber einen total interessanten Ansatz, nämlich, dass sie mit lokalen australischen Weinen arbeiten, die sie für ihre Fässer verwenden. Und natürlich, der Whisky kommt dementsprechend auch aus Australien, Down Under.
Genau, die nutzen lokale Zutaten, nicht nur die Fässer, sondern auch das Getreide ist lokal und so. Alles gut, oder zumindest aus Australien. Ne? Also ob es jetzt ganz lokal ist, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall eine spannende Distillerie, die ja, auch so ein bisschen auf diesem Hipster-Nerdy-Trend sind und ein bisschen Bar und so.
Ich glaube,
die bedienen auf jeden Fall so eine moderne Klientel.
Mhm, das stimmt.
Und ganz spannend. Design ist super nice. So, und da gibt's parallel immer, ich weiß nicht, 3, 4 Abfüllungen, die so standardmäßig gibt, die so verschiedene Arten von Whisky bedienen. Und jetzt kam in 2019, so lange ist das schon her, ist krass, kam das erste Single Cask für Deutschland von der Starboard Distillerie raus. 2016 destilliert, 2019 abgefüllt. Und zwar ein First Fill Australian Apera Barrel. Und Apera ist das, was hierzulande Sherry ist. Also sprich, in Australien stellen die natürlich auch einen Starkwein her, der produziert wird wie Sherry. Den dürfen die natürlich nicht Sherry nennen, weil Sherry vom Namen her auf Spanien, auf Jerez und so begrenzt ist.
Ja, okay.
Und deswegen heißt das ganze Zeug in Australien Apera.
Ja, nice.
Und der lag, wie gesagt, diese 3 Jahre in diesen First Fill Australian Apera Barrels. 55,7 Volumenprozente, 246 Flaschen hatte dieses Fass und ich habe einen davon ergattern können. Das erste Single Cask, was nach Deutschland gekommen ist. Also schon eine besondere Flasche, finde ich.
Auf jeden Fall. Und ich habe Starboard auch so ein paar Sachen schon probiert und die waren alle, muss ich sagen, durch die Bank weg lecker. Also die machen auf jeden Fall einen richtig guten Job. Und natürlich hat der Whisky eine lange Reise auf sich, ne? Aber es ist natürlich auch interessant zu sehen, was macht das australische Klima damit? Wie sind die australischen Weine? Die sind inzwischen natürlich zu absolutem Weltruhm gelangt. Und was Olli gerade meinte, so eine Starboard spielt so ein bisschen mit dem Hipstertum und so weiter. Vor allen Dingen gehen die auf die Hipster des Essens ein, und zwar auf die ganzen Foodies. Die versuchen nämlich extrem, das Essen und die Geschmackswelt im Endeffekt in Verbindung mit ihren Whiskys zu bringen, was ich ganz angenehm finde. Von daher, vielleicht machen wir mit dem Starboard mal ein Food Pairing. Was hältst du denn davon?
Klar. Fällt mir viel zu ein.
Siehst du?
Fällt mir wirklich viel zu ein.
Mega. Finde ich gut. Dann haben wir dafür schon auf jeden Fall für die Folge einen Fahrplan. Und letzte Flasche.
Die Frage ist nur, ob wir das vorher ankündigen, damit die Leute sich vorher so ein Food Pairing holen können. Obwohl, wir machen es ja nicht live, ist ja nicht egal. Ne? Können sich dann immer noch holen.
Können wir vorher ankündigen.
Das nachbauen. Kannst du ja bei Insta oder sowas dazu posten, was wir dann machen werden.
Ja. Machen wir eine Kooperation mit Domino's. Ihr bestellt euch eine Domino's Pizza mit Domino's Käsemix.
15%.
Nein, kleiner Spaß. Nee, aber da passen sicher auf jeden Fall ein paar coole Sachen dazu, die ganz interessant werden.
Das ist nicht so geil. Sorry. Ich hätte jetzt gesagt, wir holen Döner.
Wir können die Kooperation auch mit anderen Pizzaläden außer Domino's machen, mit zum Beispiel Corle Pizza oder was gibt's noch? Freddy Fresh, Hello Fresh oder so.
Ich musste ganz kurz, apropos Döner, muss ich dann eine lustige Geschichte erzählen, ganz kurz nur. Ich bin am Wochenende mit meinem Sohnemann allein zu Hause, weil meine Frau und meine Tochter gemeinsam wegfahren und so ein Frauenwochenende mit einer anderen Mutter und ihrer Tochter machen. Also die machen so ein Mädelswochenende und ich bin mit meinem Sohnemann alleine da und der meinte zu mir so vor ein paar Tagen, ja Papa, sau cool. Frühstück zum Frühstück Döner und den ganzen Tag nur Filme gucken.
Ja?
Nein.
Whisky zum Frühstück.
Ich habe gesagt, so viel Rotwein kann ich gar nicht trinken, dass ich morgens Döner esse.
Meinst du nicht?
Nee, das ist ja eklig.
Also, aber lässt du dich wenigstens zu kalter Pizza hinreißen? Zum Frühstück?
Oh, kalte Pizza ist so ein Ding. Das kommt ein bisschen auf die Pizza an.
Nee, du darfst natürlich die Pizza aussuchen.
Nee, ich meine,
das die kommt, kalt ist.
Ja, ja, das, ja, okay. Also wenn es eine coole Pizza ist, die darf nicht zu trocken sein, die muss genügend Belag sein. Und was geil ist, kalte Pizza ist, wenn da Barbecue-Soße mit
drauf ist.
Also so eine American, nicht American Pizza, sondern so eine Barbecue-Pizza, so Hähnchen, Zwiebeln.
Da gibt's ja nicht so, also bei den Amis gibt's irgendwie so 2 Pizza-Styles, New York-Style und ich glaube Boston oder Chicago-Style, irgend sowas. Die eine ist halt diese fette Pan-Pizza, die so einen fetten, saftigen Boden hat, der so fett durchtrieft ist, und die andere ist diese ganz hauchdünne, also die New York-Pizza auf jeden Fall. New York, viele italienische Einwanderer gehabt. Hat natürlich die klassische italienische, ganz dünne, schöne Pizza.
Ich mag lieber die dünne. Aber ich finde es halt geil, wenn die halt auch so mit so in diesem Barbecue-Style belegt ist, ne? So irgendwie.
Alter, was ist mit dir los?
Das ist kalt, das schmeckt ja kalt nämlich auch geil.
Alter, was ist mit dir los? Okay. Gut, ja, dann haben wir das auf jeden Fall auch geklärt. Ich würde mir noch die letzte Flasche für Samoset vorstellen wollen.
Das ist ganz wichtig.
Ich habe letztens bei einer Auktion einen kleinen Treffer gemacht und zwar bestammt die Flasche, die wir mit reinpacken, aus den 70er Jahren.
Oh ja, jetzt weiß ich, was du vorstellen willst. Cool. Ja, ich habe cool. Gerade hab überlegt, was war die vierte Flasche nochmal?
Cool. Und zwar ist es aber eigentlich nichts Besonderes, denn es ist so ein Lapscher, lapidarer Johnny Walker Red Label.
Aber?
70er Jahre.
Eben.
Genau. Habe ich eine Flasche in einer Auktion ersteigert. Und das Witzige ist, man kriegt die echt noch ganz gut. Man muss immer nur mal gucken, ob man so eine Auktion findet, wo es sie noch gibt. Die schlummern in vielen Kellern auf jeden Fall noch rum. Und dann kriegt man die auch zu einem anständigen Preis von definitiv unter 50 Euro. Also ich habe irgendwie 45 Euro oder so bezahlt. Das finde ich ist jetzt nicht viel für einen Whisky aus den 70ern. Abgefüllt in den 70ern. Das heißt, wahrscheinlich destilliert in den 60ern. Also könnt ihr euch schon vorstellen, dass das geschmacksmäßig wieder mal ein kleiner Ausflug in eine andere Welt wird. Und ich denke, dadurch, dass wir Sommer haben werden, wenn das Sample Set quasi on ist, wird das auch nicht zu überfordernd sein. Der ist mit, ich glaube, ich muss noch mal gucken, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das ist sogar die 43 Volumenprozent Version.
Okay.
Da ist es auf jeden Fall für den Sommer ganz nice. Und was man so hört, was in den alten Johnny Walkers drin ist, dann kann man sich da auf jeden Fall auch so ein bisschen freuen. Da werden wir aber dann in der Folge auf jeden Fall noch hinzukommen. Und vielleicht laden wir uns dann noch einen kleinen Experten dazu ein.
Ja, ganz wichtig, das für euch einfach mal zur Info. Lasst euch bitte nicht von Johnny Walker Red Label jetzt abschrecken, weil das ist ein ganz anderer Schnack. Johnny Walker Red Label heute an der Hotelbar oder im Supermarkt. Und Johnny Walker Red Label vor 50 Jahren. Mhm. Das ist eine andere Welt. Da kann ich verstehen, warum die Leute einfach Blends getrunken haben, weil die waren einfach auch ziemlich geil. Ne? Also von daher, das ist eine flüssige Zeitkapsel, die wir da mit euch teilen. Genauso wie der White Heather 8, den ich übrigens grandios fand.
Oh ja, ich habe den noch komplett zu Hause. Ich habe ja dein Sample leer gesoffen.
Das stimmt, du hast mein Sample leer getrunken und deswegen ist bei mir, ich habe nichts mehr. Aber ist auch nicht schlimm. Ich bin da eher der Typ für den Moment, habe das in dem Moment genossen. Ja. Und freue mich dann, wenn ich dann vielleicht irgendwo mal wieder so eine Flasche sehe auf einer Messe irgendwo, dann sage ich, hey komm, gib mir nochmal 2 Cl, dann tauche ich da nochmal kurz ein und dann ist auch gut. Oder ja, wenn du dein Ding da...
Ich wollte gerade sagen, weißt du, was besser wird? Wir setzen uns nochmal zusammen und wir trinken ja irgendwann einfach zusammen mein Sample aus.
Das können wir auch gerne machen. Was ich nur sagen wollte ist, Das ist eine coole Sache. Ich freue mich da riesig drüber. Ich freue mich da immer drüber, wenn wir die Chance haben, so ältere Fläschchen zu ergattern irgendwo und diese dann noch schöner im Rahmen von unserem Podcast dann eben auch mal zu verteilen. Das macht einfach Spaß. Ja, mit dem White Heather, da haben im Nachhinein viele auch mich gefragt, ja Mensch, warum hast du denn den geteilt, so ein cooles Teil und so bla bla bla. Dafür ist es da. Dafür ist es echt da. Ich brauche nicht eine ganze Flasche davon.
Auf jeden Fall.
Wenn man sowas nochmal in die Runde schmeißt, weil da können wir alle so nicht ran normalerweise. Ne? Und die hatte sich damals so ergeben, die habe ich da entdeckt und gleich zugeschlagen. Und das muss man dann eben auch machen. Und warum nicht dann teilen?
Mhm. Das stimmt. Und darum geht's ja auch beim Whisky. Ich habe das letztens wieder mitbekommen. Also jetzt darf ich kurz eine kleine Geschichte erzählen, die mich sowas von glücklich gemacht hat.
Ganz kurz, Tim, deswegen sind wir hier.
Ja.
Für die kleinen Geschichten. Okay. Also los.
Wirklich nur eine kleine Geschichte. Und zwar, ich weiß nicht, ob das alle wissen oder alle mitbekommen haben inzwischen. Es gibt einen unabhängigen Abfüller namens Thompson Brothers. Kennt man eigentlich. Wunderschöne, abgefahrene Labels mit Kunstwerken da drauf, wirklich. Und total geile Abfüllung auf jeden Fall. Ja, ganz, ganz tolles Zeug. Und die zwei Boys haben, die Gebrüder Thompson, haben auch eine Brennerei. Die Dornoch Distillery im gleichnamigen Ort, im Dornoch Castle. Die betreiben außerdem die Dornoch Whisky Bar, so ziemlich die beste Whisky Bar der Welt höchstwahrscheinlich, oder eine der besten Whisky Bars der Welt. Und die haben im letzten Jahr von ihrer Brennerei, die echt klein ist, also ist nicht groß, das Ding, ihren ersten Whisky rausgebracht. Aber der Ansatz ist groß, den die verfolgen. Und zwar sagen die, ähnlich wie das, was Benedikt von Spheric Spirits damals erzählt hat, wir möchten gerne Whisky machen, wie in den 60er, 70er Jahren. Vom Style her. Mit viel Tiefe, mit vielen exotischen Früchten, mit ganz, ganz viel ausgefallenem Funk, sage ich mal. Ja.
Und ganz kurz unterbrochen, kurz einmal einen Schwenk zurück. Wer die Folge mit dem Benedikt Skelton von Spheric Spirits gehört hat, der kann sich auch genau an diesen Bezug erinnern. Er hat nämlich da auch von Thompson Brothers erzählt und dass er da in der Bar war. Und hört euch nochmal an, die Folge lohnt sich.
Ja, absolut, absolut. Und wir hoffen auch, dass wir in naher Zukunft uns mit den beiden Jungs von Spheric Spirits nochmal zusammensetzen können und noch eine Folge aufnehmen können. Denn wir waren ja noch längst nicht fertig nach den 2,5 Stunden.
Nein, und, waren wir nicht.
Deswegen wird das auf jeden Fall noch nachgeholt werden. Aber zurück zu den Thompson Brothers. Die beiden Brüder verfolgen einen ähnlichen Ansatz und haben im letzten Jahr ihren ersten 3-jährigen Whisky auf den Markt gebracht. Da am Ballot teilgenommen, habe leider keinen Erfolg gehabt und habe dann versucht, mir ein Sample zu organisieren. Und habe Leute angeschrieben hier und habe dann auf die Brennerei angesprochen und keiner kannte die oder hat kein Sample bekommen oder keine Flasche bekommen oder. Also es war gefühlt unmöglich, da mal an eine Kostprobe ranzukommen. Ich wollte ja wirklich nur probieren, wie ist denn das, was die da so rausgebracht haben, ne? Also war eine ganz kleine Flaschenanzahl, auch noch 0,5 Liter Flaschen, also war alles im Endeffekt, hat gegen mich gespielt. Und dann wurde ich stalkermäßig aktiv. Und zwar habe ich es ganz einfach so gemacht, ich bin in die Whisky Base gegangen, habe geguckt, in der Base wird ja immer angegeben, wer hat so eine Flasche. Und die Base sagt ja außerdem, wer hat so eine Flasche geschlossen, wer hat ein Sample und wer hat die Flasche offen.
Genau.
Also habe ich geguckt, wer hat eine Flasche offen. Dann, zweites, habe ich geguckt, wer hat eine Flasche offen und kommt aus Deutschland. Und die Leute habe ich einfach angeschrieben, hey, darf ich dir ein Sample abkaufen? Ich würde so gerne probieren. Also ist ja wirklich so. Ich wollte es einfach, weil ich war von dem Ansatz so begeistert, dass ich einfach ja Bock drauf hatte.
Tim, du machst mir etwas Angst.
Wieso? Da hat meine Angst nicht so. Auf jeden Fall habe ich dann so 2-3 Leute gefunden, habe einfach einen netten E-Mail-Kontakt gehabt, beziehungsweise Message in der Whisky Base. Und dafür, ich will gerade die Whisky Base dafür loben, dass die genau sowas möglich macht. Dass diese Kontakte hergestellt werden. Ich habe dann einen ganz, ganz großartigen Kontakt bekommen. Und das freut mich wahnsinnig, dass das so funktioniert hat. Und zwar habe ich da ein paar Leute angeschrieben. Ja, manche haben gesagt, ja, sorry, Stammtisch, ne, haben wir zusammen getrunken, ist leider schon leer. Und eine Mail war auf jeden Fall erfolgreich. Da habe ich dann eine Antwort bekommen. Und der gute Mann meinte so, ich habe überhaupt kein Problem, aber leider ist Brexit. Das heißt, ich darf keinen Whisky von Schottland nach Deutschland schicken. Und ich habe gerade gesagt, ich habe nach deutschen Leuten gesucht. Die Person...
Ich wollte gerade sagen, komme ich irgendwie nicht mehr mit.
Ja, okay. Die Person, die ich angeschrieben habe, ist zwar Deutscher, lebt aber aktuell in Schottland.
Mist.
Und alles gar nicht so einfach. Und wir haben überlegt, wie können wir das machen? Schicken wir es einfach, also so ein kleines Sample, das wird ja nicht auffallen, wenn ich dir irgendwie ein paar Dosen Iron Brew schicke oder so. Und dann haben wir das aber auch gelassen. Und dann hat man aber immer netten E-Mail-Kontakt und haben uns ausgetauscht und er hat mir immer Bilder geschickt. Er ist auf einer Insel, auf einer Hebrideninsel, wunderschön mit alten vulkanischen, wie nennt man das denn? Das ist im Endeffekt wie ein Krater, ein großer, den er quasi aus seinem Haus sieht, was er dort hat. Und wir haben immer so geschrieben, er hat immer ein paar Bilder geschickt und irgendwann war er zuletzt in Berlin, wo er herkommt, wo er auch noch eine WG hat. Und hat mir dann von besagter Flasche, er hat wirklich dran gedacht, 5, 6, 7 CL abgefüllt und mir mit 2 Dosen Iron Brew zugeschickt und wollte kein Geld dafür haben, hat gesagt, alles gut, alles cool, ich freue mich, jemanden gefunden zu haben, der das halt auch zu schätzen weiß und der kennt mich nicht, ich kenne ihn nicht. Ist natürlich auch von mir irgendwie ein Vertrauen, das irgendwie zu trinken oder zu probieren, habe ich gemacht, ich lebe noch. Ich habe auch schon mal reingerochen und mal einen Schluck genommen. Aber genau das meine ich, dass es Leute gibt, die sitzen in Schottland auf einer Insel, ich sitze hier in Deutschland, wir haben beide irgendwie das gleiche Hobby, wir tauschen uns übers Internet aus in Zeiten von Corona. Und es spielt jetzt auch nicht die Rolle, ob diese Flasche inzwischen nicht mehr verfügbar ist oder was auch immer, dass man sich im Endeffekt austauscht. Und das macht so viel Spaß und das hat mir so den Tag versüßt, als ich dieses Päckchen in der Hand gehalten habe und einfach gesehen habe, oh, ach cool, jetzt kannst du das wirklich mal probieren, weil ich Bock drauf habe, ne? Das einfach mal zu sehen, was die in der Brennerei gemacht haben. Und zu guter Letzt, um den Bogen zu spannen, ist wirklich geiles Zeug, was sie da machen.
Ja Mensch, das ist ja schon fast ein kleines Märchen, von dem du hier berichtest. Also von daher bin ich ja auch wirklich ein bisschen ergriffen. Das meine ich jetzt gar nicht ohne Quatsch, sondern ist ja auch toll, wenn man sich so austauscht, Fotos schickt. Ich meine, wer kennt Menschen, die auf den Krater gucken von ihrer Küche aus? Ne? Also ich nicht so viele. Von daher, und vielleicht hast du ja mal irgendwann die Gelegenheit, den Menschen mal im realen Leben kennenzulernen. Man sieht sich ja immer, wie heißt das, irgendwie, ne? Sieht sich irgendwann mal, ne? Oder so. Ja, der Tim zeigt mir gerade Fotos davon, der hält sein Handy mir hier so rüber, deswegen komme ich gerade so ein bisschen ins Stocken beim Erzählen. Aber ich sah natürlich sehr malerisch aus. Was ich sagen wollte, ist, es ist schon eine coole Story, dass dass sowas funktioniert, dass Menschen sowas machen. Der Tim ist aber genauso einer. Und ich glaube, es gibt einen Spruch, real recognize real. Ne? Also die echten, die coolen Typen, die erkennen die echten coolen Typen. Ne? Und das haben die beide quasi gerochen übers Internet, dass die beide coole Säue sind. Und deswegen konnten die das so einfach auch machen. Und das ist halt einfach schön. Ne? Das ist toll. Und das momentan, wo das Internet uns ja irgendwie unser Leben auch ziemlich komisch gestalten lässt in vielerlei Bereichen. Ne, ob das politische Systeme sind, ob das kulturelle Systeme sind, es gerät irgendwie alles durcheinander und ins Wanken und wird verrückt, ist das natürlich das, wovon wir eigentlich mal gedacht haben, das ist das Internet. Ne? Man connectet sich über weite Entfernungen, man tauscht sich aus, man tut irgendwie Dinge miteinander. Das ist ja die Utopie, die man mal vom Internet hatte, die du hier gerade vorgestellt
Also ich war total, wie gesagt, ich habe mich total gefreut und von daher an dieser Stelle auch, Kai, wenn du das hören solltest, beste Grüße und vielen Dank nochmal.
Ja, Kai, hast den Tim zu einem glücklichen Menschen gemacht,
Auf jeden Fall. Coole Socke.
Ich muss jetzt hier auch mal kurz mein Bier aufmachen, deswegen, es wird ganz kurz etwas lauter werden. Ups, nee. Ja, doch. Es wird etwas lauter.
Ihr habt gehört, das ist eine Dose und Olli und ich haben uns natürlich auch viel mit Bier beschäftigt und uns wurde gesagt, die beste Art und Weise, ein Bier haltbar zu machen und aufzubewahren, ist entweder ein Fass oder im kleinen Format eine Dose.
Hat mir ein Sommelier gesagt, tatsächlich. Na, war ich auch überrascht, aber eine Dose ist das Beste. Dose besser als Flasche, wegen der
Genau.
Lichtunempfindlichkeit. Dose besser, weil man kann so schnell runterkühlen.
Ist auch so.
Ja, hat viele Sachen gesagt, ne? Der Verschluss ist besser als bei
Hygienische
einer Flasche.
Probleme,
Du hast halt nicht dieses Problem, dass du immer wieder ausgewaschene Flaschen hast, sozusagen, die mehrfach verwendet werden und sowas, ist halt immer neu. Ganz interessant. Das ist ja eigentlich, könnten wir hier unsere Rubrik Bang for the Buck hier gerade mal irgendwie
Lass uns die
staten,
mal reinhauen und wir starten mit einem Bier. Weil das ist wirklich großartig, was wir hier im Glas haben. Olli wohnt ja bekannterweise neben dem Lidl-Markt. Und
ne? Also das klingt so, als würde ich jetzt sozusagen auf dem Parkplatz zelten, dem ist aber nicht so.
er
Aber
wohnt wirklich
ich
10
wohne
Meter neben
daneben.
dem Parkplatz.
Ich wohne relativ nah dran, auf jeden
Und
Fall.
er zeltet nicht, er hat natürlich ein massives Haus, würde ich jetzt sagen. Kann man das schon als Haus bezeichnen? Ja,
Ja,
natürlich ein Haus.
es ist ein
Und
Haus.
auf jeden Fall beim Lidl gibt es
Genau.
immer mal was ganz Geiles. Und zwar, ich glaube, die haben es sogar dauerhaft im Angebot. Und zwar heißt es Steam Brew in verschiedenen Ausführungen. Mein Favorit ist definitiv das Imperial Stout und das Red Ale. Die machen beide richtig, richtig Spaß. Es gibt auch ein Imperial Ale, Imperial IPA, es gibt normales IPA, es gibt ein 5, 6 verschiedene.
Es gibt noch so ein Weizen Ale.
Wheat Ale oder sowas, so ein blaues, genau. Die sind alle lecker. Die kosten zwar eine Mark, ich glaube so 1,50.
Echt? Ich dachte, die sind irgendwie billig. Also die sind für so ein Craft-Bier ist das sehr, sehr günstig, ne? Muss man schon dazu sagen.
Also vielleicht kosten die auch nur ein paar 70 Cent.
Ich glaube, das ist genau. Nicht teuer.
Auf jeden
Deswegen
Fall.
Deswegen sagte ich Bang for the Buck, ne? Das ist, glaube ich, für einen halben Liter Stout aus der Dose ist das ein unschlagbarer Preis. Da kriegst du nichts Vergleichbares für. Würde ich behaupten.
Okay. Auf jeden Fall muss ich sagen, ist wie gesagt das Stout und das Imperial IPA, die sind beide auf jeden Fall Weltklasse. Nicht Weltklasse, aber die sind sehr, sehr gut für den Preis. Und das macht halt wirklich Spaß.
Der Term ist schon ganz euphorisch. Weltklasse.
Ja, Weltklasse. Ich verbrenne mir da immer den Mund. Ich muss aber sagen, ich hatte letztens ein Weltklasse-Bier, was als bestes Bier der Welt gekürt wurde im Glas. Es war so räudig. Das konnte ich nicht trinken. Ich habe die Hälfte weggekippt und es war nur eine 0,2 Liter Flasche. Das konntest du wirklich nicht trinken. Das war die genaue Mischung zwischen IPA und Rotwein. Ich weiß nicht, was es für Leute gibt, die darauf stehen, aber irgendwas läuft da mächtig schief. Das war ganz grausam. Ich weiß nicht mehr, wie die Marke heißt, mich auch jetzt nicht irgendwie das mich darauf einlassen, aber Geschmäcker sind halt unterschiedlich. Vielleicht bin ich da bei Bier auch noch zu... Das ist ja wie bei Whisky, ne? Du kannst jemandem sagen, okay, hier ist der weltbeste Whisky, der trinkt das und sagt so, boah, riecht nach Terpentin. Ist genau das Gleiche, ne? Man überfordert dann Leute relativ schnell, die nicht so tief in der Materie stecken. Von daher möchte ich da gar nichts sagen, aber ich steckte da wahrscheinlich nicht so tief drin und fand das relativ, ganz, ganz schlimm. Sorry.
Ich habe jetzt gerade noch versucht, parallel zu gucken, was das kostet. Und ich habe jetzt zwischen 60 Cent und 1,20 Euro alles gefunden. Also verschiedene...
Also 79.
Blogs. Also Lidl selber hat es nicht online. Deswegen habe ich es nicht gefunden. Aber die verschiedenen Blogs weisen darauf hin und sagen, hier, jetzt gibt's das für 69 Cent die Dose und tralala. Ja. Von daher weiß ich nicht, was jetzt genau der aktuelle Preis ist. Mhm. Aber... Es ist auf jeden Fall sehr günstig. Also muss man ganz klar sagen, das ist nicht teurer als, glaube ich, ein gutes Bier, ein gutes normales Bier, was man sich so kauft. Und es ist halt hier ein Stout, es ist ein IPA, es ist halt eine besondere Biersorten, die man sonst so nicht im Standardprodukt kriegt und schon gar nicht in der Dose im Supermarkt, im Lokalen um die Ecke. Von daher, Bang of the Buck. Bang for the buck. Ne? Also wer da Lust hat, mal so ein bisschen in so eine Bierwelt einzutauchen, gibt's immer 4, 5 Stück, kontinuierlich verfügbar. Klar, wenn ihr mal reingeht, ist eine Sorte mal nicht da oder so, das kann schon passieren, oder zwei. Aber normalerweise haben die alles da und kann ich jedem nur sehr ans Herz legen.
Auf jeden Fall bin ich auch dabei. Ich sollte ja auch noch einen Bang for the Buck, also eine coole Flasche für kleine Kohle raussuchen.
Coole Flasche für kleine Knete hast du, glaube ich, letztes
Mal. Für kleine Knete. Und das ist mir diesmal gar nicht so leicht gefallen. Ich habe überlegt so, beim letzten Mal hatte ich ja den Talisker 10 genannt. Dann kamst du wieder mit dem
Corn Whisky hier.
Genau, Yellow Corn.
Yellow Corn? Mellow Corn.
Mellow Corn. Sorry.
Mellow Corn.
Und ich muss sagen, ich habe sehr, 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 sehr lange überlegt und war dann letztens im Kaufland einkaufen. Und dann habe ich ins Regal geguckt und habe überlegt, welchen würdest du dir hier mitnehmen? Und dann habe ich überlegt, okay, ist es einer, den du auch empfehlen könntest? Und dann habe ich gedacht so, definitiv. Und zwar ist das der Laphroaig. Ich glaube, er heißt Quarter Cask.
Der ist gut. Der Quarter Cask ist gut.
Mhm. Und ich erinnere mich, ich hatte davon mal eine Flasche und war total begeistert. Das war auch, das ist schon ein paar Jahre her, aber der Quarter Cask, der hat richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und was kostet der? Ich glaube, 39?
Nee, das ist günstiger.
35?
Ich würde sagen, so etwas über 30.
Ja, 35 Euro ungefähr. Also auf jeden Fall keine 40 Euro kostet die Flasche. Und Das Spezielle an dem Whisky ist im Endeffekt, das ist ein Laphroaig, der trägt keine Altersangabe, aber er wurde in besonders kleinen 125 Liter Fässern gereift. Und wir haben uns ja schon einige Male auch im Bezug auf unser eigenes Fass über Fassreifung unterhalten. Und je kleiner ein Fass ist, desto schneller geht die Reifung. Zumindestens die Reifung, die additiv stattfindet und auch die Reifung, die so ein bisschen, wohl subtraktiv geht so. Aber zumindest die additive Reifung geht relativ schnell. Das heißt, wir schmecken sehr, sehr schnell den Fasseinfluss. Aber nichtsdestotrotz schmeckt dieser Whisky so, als wäre er auch nicht nur 3 Jahre alt. Und wer diesen besonderen Geschmack von einem Laphroaig mag, der ist da auf jeden Fall für relativ wenig Geld an der richtigen Adresse. Mir hat er richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ich fand den 10er nicht ganz so stark, obwohl der auch schön ist. Also ein Laphroaig 10 würde ich auch niemals aus dem Glas schütten. Und den kriegt man inzwischen teilweise für 27,99 irgendwo und kriegt dazu noch teilweise ein Glas dazu. Was auch, also man hat auf der einen Seite diese krasse Entwicklung, ne, dass Whisky immer teurer wird, auf der anderen Seite werden die Standards immer günstiger.
Ja, definitiv. Also ich habe jetzt mal geguckt so parallel, den gibt es irgendwie so ab 35 Euro, wenn du ein oder zwei Gläser dabei haben willst, bist du bei 40.
Genau, das war auch mein 35 bis 40 Euro, genau dazwischen ist der Quarter Cask. Und ich finde, das ist ein angemessener Preis, weil es ist eine Spirituose, die natürlich auch im Weg gegangen ist, die was Besonderes ist. Von daher wäre das meine Empfehlung. Und ihr seht schon, wir sind bei den Bang for the Buck Sachen, zumindest von meiner Seite eher bei den Rauchigen, muss ich sagen. Ich finde da immer wieder eher die Rauchigen, die mich da überzeugen.
Du, ich glaube, der Punkt ist, dass das Thema Rauch auch in Jung etwas besser geht und damit vielleicht auch zu etwas besseren Konditionen halt irgendwie auch auf den Markt geworfen werden kann, ne? Weil es halt eben nicht so lange liegen muss.
Ja.
Das könnte ein Grund dafür sein. Jetzt ist das beliebig, ja auch mit anderen Dingen zu benennen, so, ne? Also von daher, man kann auch andere Whisky in Jung abgefüllt werden. Mhm. Aber der Quarter Cask ist halt auch wirklich gut. Ich erinnere mich sehr gut daran, vor 3 oder 4 Jahren zu Weihnachten bei meinen Eltern gewesen zu sein. Mein Bruder war auch da und der zog dann halt so einen Quarter Cask auch aus der, ich hätte fast gesagt, aus der Couch. Nee, also der hatte der irgendwie dabei.
Ja.
Und dann haben wir da abends am Kaminfeuer gesessen und haben da so eine halbe Flasche Luffy gekillt und das war wunderbar, ne? Der hat Kraft, der hat Rauch, der hat durch diese 48% ist der auch toll, ne? Das ist halt auch, finde ich, kein Vergleich zu dem 10er, weil der 10er, finde ich, der hat dann ein bisschen zu wenig so, ne? Der ist fürs erste Glas gut, aber dann bist du irgendwie schon, gib mir zumindest so, und denkst du, jetzt fehlt irgendwie was. Und da räumt der voll ab, ne?
Das glaube ich.
Da ist der echt gut. Und von daher ist das top. Nein, guter, also für das, also der ist jetzt nicht in dem untersten Preissegment von Single Malts oder sowas, sondern schon in dem mit über 30 oder mit zwischen 30 und 40 irgendwo angesiedelt, in so einer zweiten Ebene. Aber er bietet dafür halt extrem viel. Ne?
Aber wir haben auch kleine Kohle nicht definiert. Vielleicht sollten wir kleine Kohle mal noch definieren.
Ich finde das gut so.
Weil ich finde, für einen Whisky ist das schon extrem schwierig. Diesen 23 Euro Ardmore Legacy, das finde ich schwierig.
Ja, den gibt's ja im Lidl auch für 18,90 €.
Okay.
Oder im Aldi ab und zu mal. Also ich glaube, im Aldi war das letzte Mal, gab's den für 18,90 €. Ich habe ihn mir trotzdem nicht gekauft, weil ich will den nicht trinken.
Genau. Habe ich auch keinen Bock drauf.
Ja, deswegen, also es gibt gute Ardmores, aber der ist nicht gut. Ich hab den schon beim ersten Mal probieren schon nicht so toll gefunden. Vor vielen, vielen Jahren.
Ja.
Deswegen, also nein, also wir können meinetwegen sagen, 40 Euro ist eine Obergrenze für Bang for the Buck. Und darunter muss man gucken, aber wenn man jetzt einen hat, der 40 kostet und der bietet halt eigentlich so viel wie andere, die 50 oder 60 kosten, ist es schon wieder okay, dann ist es Bang for the Buck. Ne?
Ja.
Von daher passt das schon.
Ich habe ja was Kleines mitgebracht heute. Eine kleine Leckerei.
Einen Blinden hat der Tim mitgebracht.
Ja, der arme Mann sitzt hier die ganze Zeit auf der Couch und darf nichts sagen.
Genau.
Ich habe einen Blinden mitgebracht. Und zwar mal wieder einen, nachdem Olli beim letzten Mal mir einen kleinen Blinden eingeschenkt hat, durfte ich jetzt mal wieder ran. Und habe hier einfach mal schon, eigentlich beim letzten Mal hatte ich den schon mit, weil ich mich einfach so drauf gefreut habe, da war ich ganz euphorisch, dass der Olli den mal probiert.
Ja, eine ganz spannende Nase. Also vielleicht fangen wir erstmal an mit dem, was ich sehe. Ich sehe einen Whisky, der hat die Farbe von Roséwein.
Mhm.
Also der ist wirklich, das ist ein Roséwein.
Halt mal gegen das Licht, dann verschwindet das.
Ja, das stimmt. Im Licht wird er dann eher golden, aber so im normalen View, auch im Vergleich zu dem, was ich hier sonst auf dem Tisch stehen habe, ist er schon sehr roséartig.
Mhm.
Und in der Nase würde ich sagen, hätte ich vielleicht auch sowas wie ein Weinfass. Da wäre ich schon dabei, glaube ich.
Mhm.
Schön fruchtig, waldfruchtig, also so ein Mix aus roten Früchten und dunklen Früchten, also so ein Heidelbeer, Brombeer, aber auch Erdbeeren, Himbeer vielleicht.
Hm.
Er hat eine Würze, von der ich aber nicht weiß, ob das jetzt Holz ist oder vielleicht ein ganz zarter Rauch. Ja, und das ist erstmal das, was ich hier so kriege auf den ersten Anwurf. In der Nase.
Mhm. Kann ich so unterstützen.
Ich würde ihn mal probieren.
Gönn dir mal. Ich kann jetzt natürlich nicht so viel zu der Flasche sagen, weil sonst würde ich natürlich alles verraten. Von daher warten wir mal kurz ab, was der Kollege hier so schmeckt. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich freue mich darauf, weil ich finde ihn richtig, richtig klasse.
Ja, ich habe nämlich gerade so einen Mezcal-Stich oder Tequila-Stich im Mund gehabt.
Mhm. Was heißt das?
Ich weiß nicht, was das heißt.
Also was heißt ein Mezcal- und Tequila-Stich? Wie fühlt sich das an?
Agavenbrandgeschmack.
Ach so. Ich kann dir sagen, es ist ein Whisky.
Ja, das schmeckt auch nach Whisky.
Den Tipp hast du mir beim letzten Mal auch gegeben. Ich kann dir sagen, es ist ein Whisky.
Ja, das finde ich gut. Ich glaube, es ist auch kein Whisky. Also es hat jetzt auch, ich sag ja nur, ich habe so einmal kurz den Stich gehabt, ne? Mhm. Als wäre dann Tequila oder ein Mezcal-Fass oder sowas mit dem Spiel. Er hat eine interessante Würze. Ist relativ schnell wieder weg, muss ich sagen.
Ja.
Alkoholgehalt. Warte mal. Also stark ist der nicht. Ich würde sagen 48, 50, irgendwie sowas. Aber kein fast starkes Ding. Also Max, ne?
Mhm.
Also nicht fast stark, sondern irgendwie Trinkgeschwindigkeit. Also nicht Schrittgeschwindigkeit, sondern Trinkgeschwindigkeit.
Ja,
aber auch total schwierig für mich. Kann ich jetzt erstmal gar nicht so zuordnen.
Okay. Aber wenn du müsstest. Wenn ich dich zwingen würde.
Sind wir in Schottland? Das weißt du nicht, okay.
Das hast du mir auch nicht gesagt, das wäre unfair.
Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja der Spaß.
Also ich habe kein. Also wenn es ein Schotte ist, dann könnte es irgend so was Krummes sein. So ein Tobermory oder ein. Vielleicht irgendein Springbank oder irgendwas, keine Ahnung.
Okay, komm, ich mach's einfach, nicht Schottland.
Ist nicht Schottland, okay. Macht's jetzt
auch nicht einfach. Ich mach's richtig einfach, es ist nicht Schottland. Oh. Ja, wo könnte man den hinstecken, ist halt die Frage, ne?
Also die Nase ist wunderschön. Die gefällt mir sehr.
Mhm.
Die hat so eine muffige Fruchtnote, weinig.
Mhm. Was würdest du für ein Wein, wenn wir da? Von der Farbe und vom Geruch?
Ja, von der Farbe würde ich sagen Portwein, ne? Okay. Auf den ersten so. Aber wie gesagt, da ich das gefühlt so eine andere Note im Mund gerade aufblitzte, bin ich irgendwie jetzt auch völlig weg vom Portwein.
Hast du Rauch?
Bisschen. Minimal.
Ich sagte kurz, also der hat 35 ppm.
Nein, hat er nicht.
Hat er.
Also entweder ich habe mir mit meinem Stout jetzt hier meinen Mund komplett weggebügelt vorher.
Der hat 35 ppm.
Das kann ich mir fast nicht vorstellen.
Hat er.
Warte, lass mich noch mal einmal probieren, bevor du weiterredest. Ist auf jeden Fall junges Gemüse.
Mhm. Ist es?
Und er hat... Warte mal. Ich habe eine Flasche Mezcal hier stehen.
Jetzt geht's los.
Warum ist die so leicht? Warum ist die Mezcal-Flasche so leicht? Was ist denn da los? Ja, ist ein bisschen anders, aber... Ich muss einfach nur mal riechen.
Ich weiß, was du meinst. Ich habe auch einen Mezcal zu Hause. Mezcal gibt es natürlich in ganz, ganz vielen verschiedenen Richtungen. Dadurch, dass Mezcal ein Produkt ist, was wirklich in kleinen Serien hergestellt wird. So ähnlich wie das Produkt, was du im Glas hast.
Alter, ich bin total...
Es ist krass, da kommst du nie drauf. Sorry, das war auch gemein.
Ist ja okay.
Aber es ist ein deutscher Whisky. Und zwar ist ein Whisky hier aus unserer Nähe. Und zwar ist es der Schloss-Whisky von der Edelbrennerei Schloss Neuenburg in Freiburg, wo der weltbekannte Rotkäppchen-Sekt herkommt.
Ich dachte, der kommt aus dem Rheingau mittlerweile.
Naja, die kaufen zu, die produzieren hier noch. Auf jeden Fall gibt es dort die Schlossbrennerei auf dem Schloss Neuenburg. Okay. Ich war dort im letzten Jahr mit meiner Tochter, mit dem Rad, bin ich von Leipzig nach Naumburg gefahren und dann...
Hast du, glaube ich, schon mehrfach erzählt von dem Schlosswhisky?
Kann sein. Und aber ich habe letztens die Flasche aufgemacht.
Du hast ihn tatsächlich noch nie mitgebracht, ja, stimmt.
Genau, ich habe letztens die Flasche aufgemacht und dachte, ich schenke ihn dir mal ein. Der hat 44 Volumenprozente, das ist der Schlosswhisky 6. Und das Witzige, was hier passiert ist, hier, also erstens, verwendet die Brennerei ausschließlich, nicht ausschließlich für einen rauchigen Whisky, für einen Peated Whisky, wirklich Torfmalz. Das heißt, das ist Malz, was nicht über Buchenholz geräuchert wurde oder irgendwas. Und zwar aus Belgien stammt das Torfmalz in dem Fall, weil in Deutschland gibt es noch keine Melzerei, die über Torf melzt.
So, und das ist ganz interessant, weil du sagst Belgien.
Ja.
Man sagt ja dem belgischen Rauchmalz nach, es riecht nicht nach Rauch, sondern es riecht nach verbrannten Gummi oder sowas.
Mhm.
Habe ich aber hier nicht.
Ich auch nicht. Überhaupt nicht. Also es ist belgisch.
Aber ich habe auch nicht 5, ich habe aber auch nicht 35 ppm.
Muss vielleicht ist es ein bisschen softer irgendwie oder gut, eine andere Zusammensetzung. Kommt natürlich auch immer auf den Torf drauf an. Was aber viel interessanter ist, ist die Zusammensetzung der Fässer, was hier gemacht wurde.
Ja, jetzt bin ich mal gespannt.
Und zwar hat der Brenner auch ein Weingut und verwendet dort französische Eiche und belegt die mit seinen eigenen Rotweinen. Und wenn die Rotweine raus sind, nimmt er die gleichen Fässer wieder und produziert selber aus der Dornfelder Traube eine Art Portwein.
Ah, okay.
Einen Starkwein mit lokalen Trauben, die wir hier in, ist das Nachbarbundesland, Sachsen-Anhalt, haben. Und nutzt im Endeffekt die Dornfelder, um dort eine Portweinart herzustellen. Das reift dann im Fass heran und dann füllt er diesen Whisky in das Fass zum Nachreifen. Und der ist 3 Jahre alt, nicht älter und wie gesagt 44 Volumenprozente. Was aber sehr, sehr interessant ist, was ich finde, ist, der hat eine Fermentationszeit von 21 bis 50 Tage. Und das zeigt mal wieder, also ich hätte ihn definitiv nicht auf 3 Jahre geschätzt.
Also ich fand schon, dass der jung war,
ja,
aber der hat halt krasse Fruchtnoten, ne?
Ja.
Der ist sehr fruchtig.
Ja, absolut.
Hätte ich jetzt den Fässern zugeschrieben, diese Fruchtnoten?
Ich habe kein New Make probiert, aber ich habe gehört, dass auch die, und ich habe auch 2, 3 andere Whiskys probiert, die waren auch sehr, sehr lecker dort, als ich die Flasche gekauft habe damals. Und auch die Brände sind lecker, die er herstellt. Er stellt aus ganz, ganz vielen verschiedenen Trauben Brände her, die hochinteressant, und ich habe auch nirgendwo irgendwie was Unangenehmes entdeckt. Also kann man auf jeden Fall probieren. Aber ist halt total unbekannt. Ist halt so eine kleine Bude, die hier irgendwo so ums Eck mal, wie gesagt, ein bisschen brennt. Im Endeffekt, die Destillationsanlage ist für definitiv mehr Volumen geschaffen als das, was da, glaube ich, gerade rauskommt.
Ja, und ich muss sagen, das ist ein sehr interessanter Whisky.
Ich finde,
also wenn ich jetzt morgen dahin fahren würde, zum Wochenendausflug oder irgendwas.
Dann würdest du halt vielleicht ein ganzes Fass kaufen.
Ja, das vielleicht nicht, aber ich würde auf jeden Fall mir da irgendwie ein paar Flaschen von irgendwelchen verschiedenen Sachen kaufen, weil also nach der Probe jetzt.
Ja.
Weil das ist echt gut. Und ich habe gar nicht den Eindruck, hier irgendwie so ein deutsches Experiment von irgendwas in der Hand zu haben, so von wegen so der, was man so oft ja den Deutschen nachsagt, ne?
Genau.
Der Obstler, der jetzt auch mal einen Whisky macht, sondern jemanden, der Sachverstand hat.
Mhm.
Aber wie gesagt, interessant. Ich habe so diesen beim ersten in den Mund bekommen, habe ich so einen kurzen Mezcal-Stich.
Ach krass, okay.
Ja?
Ich habe auch in Verbindung mit dem Rauch.
Der hat mich total irritiert.
Mhm.
Mezcal ist ja auch leicht rauchig.
Ja.
Ne? Oder oft, nicht immer, aber oft. Und das ist also erdig.
Ja, ja.
So ein bisschen manchmal wie so ein Kohl-Ila ist oder sowas. Ne? Und das hat mich hier so ein bisschen irritiert. Ich habe jetzt diese 35 ppm habe ich ehrlicherweise nicht geschmeckt.
Ich schmeck die auch nicht, das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Weiß nicht, das steht halt auf dem Papier. Was dann im Endeffekt im Destillat übrig bleibt, ist natürlich meistens weniger. Nichtsdestotrotz finde ich die Kombination schön. Wenn ich es weiß, merke ich so leichten Rauch. Ich finde, es ist ein totaler, perfekter Whisky für einen Abend mit Freunden. Der ist schmeichelhaft, der ist süß, der hat ganz viel Frucht, der hat einen leichten Rauchanteil. Mir macht er einfach Spaß. Ich habe jetzt am Wochenende schönes Lagerfeuer gemacht bei mir im Garten. Die Leute waren da zu Gast und da war das genau perfekt.
Ja, auf jeden Fall. Draußen auf der Terrasse, in der größeren Runde kannst du ihn einschenken. Und ich glaube, der ist auch so von der Art her, wie der ist, wenn sich jemand auf eine Spirituose einlassen möchte. Also wenn das erste Mal Whisky trinkt, ist es vielleicht nicht das Richtige, ne? Obwohl vielleicht auch schon.
Mhm.
Muss man halt gucken. Aber für jemanden, der ein bisschen schon mal was getrunken hat, der kann da auch was Interessantes entdecken. Und für den ist das kein langweiliger Dram am Feuer oder am Terrassentisch. Ne? Von daher, cooles Teil. Dankeschön. Schloss Whisky
aus der Schlossbrennerei Neuenburg.
Neuenburg, sehr gut.
Um das nochmal hier zu konstatieren. Sehr schön. Sag mal, hast du dir für heute eigentlich ein Lied rausgesucht?
Ach, das ist eine schwierige Frage. Ja und nein.
Was heißt ja und
nein? Ich muss ein bisschen was erzählen. Also, pass auf. Ich bin über ein Mixtape gestolpert.
Ja.
Was ich vor Jahren total zu Todes gepumpt habe.
Okay, cool.
Und zwar ist das ein Konzept-Mixtape von einem relativ bekannten deutschen Hip-Hop-Journalisten. Wenig erfolgreicher Producer, aber sehr erfolgreicher Journalist, Falk Schacht.
Mm.
Den kennt man, glaube ich, so.
Falk kennt man doch.
Kennt man auch außerhalb der Hip-Hop-Szene. Das ist so ein bisschen so der der im deutschen Sprachraum bekannteste Hip-Hop-Journalist, Interviewer und sowas. Und der hat ein Mixtape rausgebracht, vor Jahren schon. Das ist bestimmt, keine Ahnung, 2008, 2006 oder sowas, I don't know, schon ewig her.
Ja.
Das heißt Block Party Recreation. Der Falk Schacht beschäftigt sich ja ganz viel mit der Entstehungszeit von Hip-Hop. Und da gab es sozusagen, in der Zeit, wo es noch keine Hip-Hop-Alben gab oder Rap-Alben gab, da haben die Leute aber trotzdem ja Party gemacht und aufgelegt.
Mhm.
Das waren die ersten DJs sozusagen quasi.
Mhm.
Und wo auch angefangen wurde, Beats ineinander laufen zu lassen, wo gecuttet wurde und sowas. Und da hat man ja, weil man keine Beat- oder Hip-Hop-Alben hatte, hat man halt Alben aus den 70ern oder 80ern genommen, halt Funk, Soul, so ein Zeug und hat das ineinander.
Standard,
so.
Ja.
Und das hat er mit diesem Album auch, also mit diesem Mixtape auch gemacht. Mit dem Unterschied vielleicht, dass er auch so ein paar eher europäisch geprägte Tracks eingefaced hat.
Ja.
Also da ist auch ein Adriano Celentano mit dabei.
Okay, aber ist ja cool.
Also
Das finde ich schon wieder geil.
Also aber mit alten Songs aus den 70s so.
Okay.
Ne? Und er hat halt geguckt, wo haben wir Grundlagen, aus denen man Beats machen könnte, als coole Mucke, und das mixe ich zu einem Tape.
Ja.
Block Party Recreation. Und ich habe das Ding gefunden und ich habe dann auf Spotify gesucht. Da findest du ja solche Mixtapes nicht, die in so einer kleinen Serie mal irgendwann auf CD gebrannt werden.
Ja.
So, und dementsprechend habe ich mich dann hingesetzt und habe auf Spotify die ganze Tracklist in eine neue Tracklist überführt. Also ich habe quasi eine Block Party Recreation Tracklist gemacht, also habe die so genannt, oder Playlist, und habe halt sozusagen die ganzen Songs gesucht, die in der Tracklist drin sind.
Ja.
Die sind natürlich leider nicht gemixt und das ist teilweise vom Song halt nur weiß ich nicht, nur 16 Takte drin und nicht der ganze Track so, ne? Ja. Und nur Übergänge und so. Aber ich habe die Songs halt alle sozusagen jetzt nochmal als Originalsongs quasi stehen. Zwei habe ich nicht gefunden, die sind leider nicht lizenziert für Spotify. Also unter anderem auch der Adriano Celentano-Track ist nicht dabei, aber ich habe dann Azzurro mit reingezogen.
Ah.
Der ist halt einfach geil auch so. Der, ja, super, ne? Und aus der Tracklist würde ich von der Band 10cc Dreadlock Holiday reinschmeißen.
Okay.
Ein wunderbarer Song, ich liebe den total.
Haller euch rein.
10cc Dreadlock Holiday, ja. Den kennt auch jeder. Das ist jetzt auch kein Geheimtipp, so, das ist aber ein, jeder hat den schon mal gehört in seinem Leben, bin ich mir hundertprozentig sicher. Also jeder, der ein Radio hat, hat den irgendwann mal gehört. Aber ein fantastisch guter Song. Und der ist halt einer von diesen vielen Songs, die ich total mag, die ich da auch wieder gefunden und wieder gehört habe. Das ist ganz lustig, ne? Dann stolperst du wieder über so eine CD, die du gar nicht mehr abspielen kannst, weil du keinen CD-Player mehr hast.
Yeah.
Ne? Aber du hast sie dann irgendwie und denkst irgendwie, Mist, was mache ich jetzt damit? Ich habe das auch als MP3-Player, also als MP3 mal runtergezogen, gerippt,
ja,
sozusagen fürs Auto und so. Aber ich wollte halt irgendwie
gerippt. Erzähl mir mehr darüber.
Ja, ich habe es halt runterkopiert. Ne? Ich habe es halt runterkopiert auf meinen Rechner. Also ich habe es ja nicht distribuiert, das ist ja für mich. Ich habe für mich eine Sicherheitskopie erstellt.
Ah, okay, danke.
Ne? Und ich habe die CD liegt flog dann mir irgendwie in die Hände und ich war so begeistert, weil wir haben das, wie gesagt, ich weiß nicht, 2008, 2009, 2010, ich weiß gar nicht, wann ich die mal bekommen habe. Die haben wir die rauf und runter gespielt, besoffen um 4 Uhr morgens in der Küche übelst laut und Remi Demi damit gemacht. Und da habe ich natürlich dran gedacht und
apropos.
Deswegen passt der Song da sehr gut in einen alkoholverwandten Bezug nehmenden Podcast.
Sag mal, weißt du, was mir gerade einfällt? Sag mal, Paddy, du hast heute voll vercheckt, die Whiskey-Base-ID anzusagen. Kannst du die wenigstens mal jetzt noch nachschieben?
Ich habe übrigens an Paddy zwischendurch mal gedacht, ne, dass der Paddy das verpennt hat, aber ich wollte es nicht mehr sagen. Ich dachte, dann lass mal den Paddy heute mal weg. Aber wenn du es jetzt noch mal bringst, der Paddy hat ja einen Konkurrenztermin heute, ne? Der ist ja irgendwo bei Kirsch heute schon wieder in irgendeinem Livestream.
Ah, das deswegen, verstehe ich. Deswegen also, Paddy, du musst mal mit deinem Arbeitgeber reden, das funktioniert so nicht.
Ich finde das auch relativ daneben, dass der hier einfach abtaucht, statt sich hier um unsere Whisky-Base-ID zu kümmern. Aber jetzt, wo wir ihn nochmal im Schlawittchen haben, Paddy, komm.
Die Whisky-Base-ID lautet 86820.
Geht doch. Danke, mein Lieber. Also, ich freue mich immer, wenn ich den höre.
Also alle, die jetzt den Paddy vermisst haben und ich hatte, wie gesagt, zwischendurch dran gedacht, ich wollte es dann nicht mehr aufreißen, diese Wunde, und der Tim hat aber jetzt gesagt, okay, jetzt muss der Paddy nochmal ran.
Na klar, ohne geht's nicht.
Ohne geht's auch. Ihr habt schon recht. Also Tim hat recht. Unsere ganze Hörerschaft hat recht, die natürlich Paddy auch einfordert. Ich glaube, wir hätten morgen so einen multiplen Shitstorm auf allen möglichen Social Media Plattformen, wenn der nicht morgen, aber am Sonntag nach Veröffentlichung der Folge.
Zuhörer von 5 auf 3 runtergegangen.
Ja, vielleicht sogar auf 2,5.
Ja, das kann sein. Wer weiß. Aber ich habe auch ein Lied rausgesucht.
Die Einohrigen haben dann nur.
Touché. Ich habe auch ein Lied rausgesucht und ich bin ja ursprünglicher Jenenser und von daher. Arme hoch für Jena.
Jetzt geht das wieder los.
Ja, ich weiß, aber in Jena gibt es auch natürlich coole Musik und die haben auch die ganze House- und Techno-Musikszene in Deutschland, glaube ich, relativ viel geprägt. Und allen voran Robert Grumme, der auch noch aktuell sehr, sehr aktiv ist, viele, viele Sachen macht, für mich ein absolutes musikalisches Genie ist. Und ganz, ganz zeitig, schon 2004 kam die Wuzzlebutt KK LP raus und auf der befindet sich ein Track und der hat natürlich auch einen nicht minder kryptischen Namen und zwar heißt der KTB und ich liebe den. Der ist so entspannt, wenn ihr den hört, verfallt ihr sofort in den Entspannungsmodus und die Sängerin darauf ist die Delia und macht einfach Spaß zuzuhören, ist total easy peasy, perfekt, wenn man mal ein Glas Whisky in der Hand hat, mit Leuten zusammensitzt, gute Laune hat, draußen sitzt und hört's euch an, hört euch auch das restliche Album an, das macht nämlich auch Spaß, vor allen Dingen, wenn man vielleicht Lust ein bisschen zu feiern hat.
Sehr gut, cooler Tipp, ich bin mal sehr gespannt, Entspannung klingt gut. Ich freue mich jetzt schon wieder auf unsere Liste, auch wenn die immer so ein bisschen größer wird und so. Also meinetwegen kann das Ding ruhig echt noch wachsen. Ich finde das mega. Und wir haben ja mal gesagt, irgendwie, wir wollen Entspannung, wir wollen auch eine gewisse Treibkraft dahinter haben, dass es irgendwie nach vorne geht, ein bisschen was, also nicht zu einschläfernd ist. Und ich glaube, das haben wir mit diesen Tracks, die wir raussuchen, noch immer irgendwie geschaffen und da sind wir dran. Von daher, gebt euch die Playlist, die ist echt gut. Ne, die kann man auch mal anmachen, wenn man irgendwie im Garten chillt oder wenn man in seiner Küche rumhängt oder im Wohnzimmer
Auf
hat
jeden.
oder was, wenn man Freunde hat, einfach anmachen nebenbei.
Ja.
Dafür ist das gemacht. Das ist jetzt nicht, dass man jetzt nur irgendwie mit einsam sippend auf der Couch sitzt, sondern kann man auch einfach nebenbei laufen lassen. Ist eine der wenigen Empfehlungen, die wir haben, ist unsere Playlist.
Absolut. Und ich für meinen Teil wünsche euch allen auf jeden Fall eine wunderschöne Restwoche. Ich sitze gerade hier und ihr seht es vielleicht nicht, aber ich reiße gerade eine Flasche Mortlach auf, die wir uns jetzt Afterpoddy-mäßig noch zu Gemüte führen werden. Nicht die ganze Flasche, aber zumindest auf jeden Fall ein Glas. Und ich wünsche euch alles Gute, bleibt schön gesund. Ich freue mich auf schon in 2 Wochen und bis baldi.
Der Tim hat gerade gesagt, ihr seht ihn vielleicht nicht. Ich würde sagen, ihr seht ihn definitiv nicht. Aber sei es drum, ich wünsche euch natürlich das Gleiche, eine super Woche, einen guten Start in die Woche, wann auch immer ihr das Ganze hört, eine gute Zeit für euch und macht's gut. Bye bye.